Das hätten, glaube ich, gerne viele früher gewusst. Und das ist auch immer so. Das ist für uns jetzt vielleicht beide und auch für Hebammen, die zuhören, so. Aber ich glaube einfach dieses so, ja, dann leiten wir dann einfach ein. Das ist einfach nicht, wir leiten jetzt einfach ein, sondern eine Einleitung müsst ihr euch immer vorstellen, dass man am 10. Tag dann reagiert, weil vielleicht dauert es einfach 3 Tage, gerade wenn deine Zervix, dein Gebärmutter halt noch sehr unreif ist, weil dann werden wahrscheinlich auch verschiedene Sachen gebraucht werden, um dein Baby mit auf die Welt zu bringen, dass man halt unterschiedliche Einleitungsmethoden auch benutzt. Und das variiert total stark und, wie du weißt, dauert einfach auch manchmal ein paar Tage. Und das heißt nicht, wenn wir montags einleiten, dann kann es durchaus einfach ganz gut sein, dass auch erst Mittwoch dein Baby geboren wird.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidenz-based und entertaining.
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Dannhauer. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück im Hebammen-Salon. Heute ist wieder Dienstag und wir haben hier eine ganz frische Folge für euch am Start.
Gleich.
Mir gegenüber. Gleich geht's los. Und Sissi sitzt hier mir gegenüber. Hallo Sissi.
Hallo Karin.
Na?
So, wir sind einfach, unsere Schwangerschaft geht einfach echt schnell vorbei hier, ne?
Ja, genau. Also die Idee dieser Staffel war ja das chronologische Heranpirschen an die Geburt und dann noch ein bisschen mit dem Wochenbett weiterzumachen. Genau, und heute sind wir schon sozusagen fast am ET oder über dem ET. Darum wird es heute gehen.
Also Nestbau ist jetzt abgeschlossen.
Der Nestbau ist jetzt abgeschlossen.
Nestling-Party, also das ist, was du gesagt hast, das ist nämlich dieser Nestling-Party, das ist super.
Als wir über die verschiedenen Varianten von Baby-Shower, Blessing-Way gesprochen haben und so. Genau, das ist jetzt, hoffentlich seid ihr schön gefeiert worden und habt alles
aufgeräumt.
Und habt aufgeräumt. Boah, also das war ja echt immer mein Endgegner, ne? So dieses Fertigsein.
Man ist nie fertig.
Man ist ja nie fertig und das hat man ja in kleinen, was weiß ich, vom Urlaub hat man das ja, finde ich, immer. Ich will immer irgendwie, wenn ich in Urlaub fahre, also nicht nur, dass der Schreibtisch dann irgendwie klar ist und das Inbox halbwegs zero ist und so, sondern dass man einfach auch mit einem guten Gefühl überhaupt wegfährt.
Und räumt man dann erstmal auf, bevor man den Koffer packt?
Man räumt dann auf und ich stehe dann natürlich morgens um 4:30 irgendwie auf, um dann nochmal den Geschirrspüler anzuschmeißen und die letzte Wäsche aufzuhängen und irgendwie solche Sachen. Ich bin einfach nie fertig, wollte ich damit sagen. Und vor den Geburten so diese Idee, okay, das, ne, das ist ja wirklich dann auch so ein Punkt, wo man sich, also auch weil man sich das ja schön machen will für danach und nicht irgendwie noch so nervige To-Dos wie den für den Elterngeldantrag noch irgendeinen scheiß Steuerkram irgendwie nachzureichen oder so. Genau, und deshalb ist der Nestbau eben auch so wichtig, dass man da wirklich das Gefühl hat, nichts mehr auf dem Zettel haben zu müssen. So,
ja.
Das ist einfach so ein entspanntes Gefühl, was man nicht so oft hat im Leben.
Aber vielleicht auch so ein bisschen loslassen, bevor wir dann jetzt auch wirklich zu unserem Thema heute kommen, so, dass man halt, wie du es gerade gesagt hast, man ist nie fertig und dass man halt so diese ein paar Dinge so, dass man halt, dass ihr euch das gemütlich gemacht habt für euer Wochenbett, dass euer, da wo ihr euch am meisten aufhalten würdet, dass es da irgendwie so ist, aber dann ist es ganz natürlich, dass es immer noch Ecken gibt und kann ja keinen.
Ja, loslassen ist ja für uns Hebammen sowieso das große Zauberwort. Wenn man nach einem Tipp fragt, dann ist es ja immer let go. So, nicht nur für die Geburt, sondern auch für alles drumherum. Und ich glaube, wir beide müssen auch noch ein bisschen üben.
Beim Loslassen.
Mit dem Loslassen. Genau, von denen, die eben nicht perfekt und fertig immer sein müssen, sondern es ist alles immer im Prozess und fertig. Ja. Und irgendwas ist man nie. Wer wüsste das besser als Sissi und ich?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Werbung.
Karin, lass uns doch heute nochmal über Ouya sprechen.
Na klar, total gerne. Wir lieben die Periodenwäsche von Ouya, vor allem auch für werdende Mütter und für das Wochenbett.
Ja, und die haben diese Woche sehr tolle Aktionstage. Also zwischen dem 22.04. und 24.04. finden bei Oya nämlich die Free Wetback-Tage statt. Das heißt, in diesem Zeitraum wird an jedem Tag eine kostenlose Wetback zu jeder Bestellung dazugegeben. Was ist das?
Ja, toll, total toll. Also nutzt die beiden Tage. Solche Rabattcodes sind dann ja immer schnell vorbei. Also ne, diejenigen, die unsere Folge jetzt aktuell hören, werden belohnt. Was ist eine Wetback?
Ja, das ist so, also ist eine super schöne Tasche. Wenn ihr zum Beispiel auch für unterwegs eure Oyas so habt eine benutzt und zieht eine neue an, dann könnt ihr die in die Wetback reinmachen. Eignet sich auch für Windeln, wenn ihr Stoffwindeln dabei habt, dann kann man es auch nehmen oder alles andere. Also ich habe die auch.
Feuchte Spucktücher.
Mit Kind einfach super praktisch und eine Wetpack Maxi auch zu haben für super vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Windeltücher, Badeanzüge, Kosmetik, alles was feucht wird, kann da sicher aufbewahrt werden.
Genau, also alle feuchten Produkte könnt ihr ganz einfach und sicher in der Wetback aufbewahren und transportieren. Super praktisch.
Und wie gesagt, vom 22. bis 24. April 2024, also genau jetzt, zu jeder Bestellung kostenlos dazu. Und wenn ihr schon mal dabei seid, unser Rabattcode für euch, HS5, mit dem ihr ab einem Bestellwert von 25 Euro 5 Euro auf eure Bestellung bekommt, gilt auch immer noch. Der Code ist mit allen Marketingaktionen kombinierbar und läuft noch bis Ende des Jahres 2024 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ihr findet alle wichtigen Infos und natürlich auch nochmal den Code für euch in unserem Linktree in den Shownotes.
Werbung Ende.
In diesem Sinne, auf geht's in die Folge, wo wir heute drüber reden wollen. Es ist ja immer so, ich glaube, als erstes sollten wir gleich mal so in die Definition gehen, weil es geht heute so ein bisschen darum, dass wir, wenn die Wehen vielleicht auch ein bisschen auf sich warten lassen, wenn ihr am und über den Entbindungstermin seid, und wir Hebammen sprechen ja immer gerne eher von einem Geburtszeitraum, um das nochmal einfach auch zu definieren. Ne? Also euer Kind sollte ja in diesen Zeitraum geboren werden, also ab der 37 plus 0 Schwangerschaftswoche bis 42 plus 0 ist der normale Geburtszeitraum, in dem ein Kind geboren werden kann. Und es gibt natürlich dieses Fixum, den Entbindungstermin, den ET, um das sich alles dreht, wonach auch immer gefragt wird. Und wird auch gesetzt. Und der ist auch wichtig, weil man muss ja auch Mutterschutz beantragen und so weiter. Also man braucht so ein Datum drumherum, um das so fest. Aber eigentlich ist es ja ein Zeitraum. Und oft wird es falsch verstanden, wenn zum Beispiel der ET schon vorbei ist, dass dann immer schon von Übertragung gesprochen wird. Aber das ist eigentlich falsch, weil sie dann immer noch ganz, ganz physiologisch in dem Geburtszeitraum. Und erst ab 42 plus 0 reden wir von der richtigen Übertragung. Und das sind wirklich eigentlich nur sehr, sehr wenige Frauen, die das betrifft. Und ich glaube, so 1% oder so war es da. Also das ist wenig. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass ich auch mal nochmal so zu darzustellen im Kopf, weil einfach das über den ET gehen, also überschreitendes Entbindungstermin, schon immer sehr als pathologisch angesehen wird. Ne?
Ja, oder die Frauen selber sagen das ja dann auch häufig, ne? Ich war drüber und meine dann ET plus 3. ET plus 3 ist nicht über dem Termin, sondern ET plus 3 ist am Termin, so nennen wir Hebammen das ja auch gerne. Und was du eben beschrieben hast, dass es sich um ein Zeitfenster handelt, das hat sich mittlerweile ja auch wirklich in der Fachliteratur durchgesetzt. Mhm. Also niemanden überrascht das ja, dass das Kind am ET immer noch nicht da ist und auch nochmal da vielleicht wie. Ne, der ET, was beschreibt er genau? Er ist ja letztlich ein mathematischer, hilfloser Versuch, um so etwas Dynamisches, wie biologische Prozesse nun mal sind, mit einer Normverteilung, heißt es ja dann immer, also mit einer gewissen Spanne, worauf die sich verteilen. Und der ET heißt letztlich nichts anderes als 50% der Babys sind schon geboren am ET. Und 50% noch nicht. Also das ist die statistische Häufigkeitsverteilung, die sogenannte 50er-Perzentile. Und das ist der ET. Und es ranken sich auch bei den Indikationen für eine Geburtseinleitung viele Dinge um diese Normverteilung. Also wir haben über den ET und über die Überschreitung sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Aber eine weitere Indikation für eine Geburtseinleitung ist ja auch die Größe des Kindes, dass sowohl ein Kind, was in Anführungsstrichen zu klein oder auch zu groß ist, auch bei diesen Kindern werden die Frauen konfrontiert mit, es ist zu groß oder es ist zu klein, und auch das kann Einleitungsindikation sein oder kann zumindest das Thema aufwerfen. Und auch da haben wir ja eine ähnliche Situation, dass zu groß und zu klein ja eine ganz, ganz, ganz doll relative Geschichte ist. Und dass die Wahrscheinlichkeit, das Gewicht des Kindes im Vorwege überhaupt gut abzuschätzen mit den Methoden, die wir haben, nämlich im Wesentlichen Ultraschall und unsere Hände, eben nicht besonders gut geeignet sind. Und dass es dann auch so ein hilfloser Versuch ist, aus einem, das Kind wiegt über 4000 Gramm, das ist ja auch eine total willkürliche Idee, wo in den Leitlinien irgendwas steht, ja, da sollte man die Frau zumindest Risiko aufklären und dann in der Einleitung nahelegen und so. Aber wenn die Frau 1,80 Meter groß ist und darin gibt es eben keine Differenzierung, dann ist es proportional natürlich kein Wunder im Rahmen der Genetik, dass dieses Kind zu dieser Mutter oder zu dieser Familie passt. Und das ist natürlich überhaupt kein reales Problem darstellt, dass eine 1,80 Meter große Frau ein 4000 Gramm Baby gebärt und dass sie nicht gefährdet ist, irgendwelche Komplikationen zu haben, sei es eine schwierigere Geburt für sie selbst oder für das Baby, also sprich Geburtsverletzung, oder dass das Baby so eine Schulterdyskinie, also dass die Schulter so ein bisschen komplizierter entwickelt wird und so. Das sind alles die Sachen, die werden euch dann um die Ohren gehauen. Auch das können die Gründe sein für eine Einleitung. Und beides, also sowohl die Terminüberschreitung als auch das, liegt sozusagen in der Hilflosigkeit derjenigen, die sich damit beschäftigen. Man ist nicht gut in der Prognose mit dem ET und man ist nicht gut in der Prognose, wie viel wiegt das Kind. Und das muss man halt alles wissen vorher, dass also bei der hohen Anzahl an Geburtseinleitungen in Deutschland sind ungefähr 30%, das ist ja eine Menge, dass man viele Geburten einleitet, wo man im Nachhinein, wo man natürlich aber immer schlauer ist, sagt, naja, okay, das sieht jetzt dann doch gar nicht so übertragen aus, das Baby. Oder, oh, es wiegt ja doch nur 3800 Gramm oder so. Also das ist häufig. Also man riskiert mit den vielen Einleitungen eben auch viele Einleitungen, die im Nachhinein betrachtet gar nicht notwendig gewesen wären, aber das weiß man vorher eben auch nicht. Und das ist das Problem.
Das ist ein großes Problem, aber ich sehe auch das Problem ganz stark darin, wenn ich das immer so ein bisschen beobachte. Ich bin ja, wir haben gerade im Vorfeld darüber gesagt, ich habe nicht so viel Ahnung. Klar, ich mache auch wenig Geburten. Ich betreue 2 Geburten im Monat. Ne? Da ist die Wahrscheinlichkeit ja auch wesentlich geringer. Aber trotzdem ist es so, dass doch schon auch einfach auch, wie Geburtshilfe heutzutage auch gemacht wird, aufgrund, dass auch schneller eingeleitet wird, weil dann versicherungstechnische Gründe und so weiter. Das finde ich auch, ist da wirklich so, ja, wir können jetzt nichts verlieren. Baby ist ready und wir gehen dann vielleicht den Weg des geringsten Widerstandes, und wenn die Frauen dann dazu auch bereit sind, was ja auch oft so ist, darf man ja nicht immer nur sagen, die bösen Ärzte und Ärztinnen, sondern auch da einfach, die wollen das gerne, weil man ja auch vergisst, dass so eine Einleitung ist ja nicht so, dass du jetzt um 12 Uhr einleitest und um 16 Uhr ist dann das Baby da, sondern das ist ja auch ein Prozess, und darüber gehen wir ja auch gleich nochmal drauf ein, wie die unterschiedlichen Einleitungsmethoden sind, aber da auch zu sensibilisieren, wo ich auch immer denke, und ich glaube, es können ganz viele Hebammen hier unterschreiben, die jetzt so im wirklich Daily-Klinik-Alltag arbeiten, dass sie halt auch einfach oft denken, so, also das ist jetzt für uns hier eigentlich kein Einleitungsgrund, aber es wird halt einfach schneller.
Ja, ich glaube, dieses schneller zu sagen, ach, machen wir doch eine Einleitung, ne, wie du schon richtig sagst, das liegt an verschiedenen Gründen. Und ich glaube, dass wie in vielen Bereichen der Medizin einfach sozusagen sich die Zeit zu nehmen und diese Entscheidung zu individualisieren. Also sich wirklich angefangen vom ET, ne, zur Bestimmung des ETs, wenn die Frau dann irgendwie sagt, ja, ach so, ja, nee, mein Zyklus, der war immer 35 Tage lang, das habe ich auch irgendwann mal gesagt, aber irgendwie hat das niemand so richtig mitgeschnitten oder berücksichtigt bei der Berechnung des ET. Und wenn der Zyklus im Schnitt 35 Tage lang war, das ist ja jetzt auch nicht besonders fancy, das ist ja häufig, dass ein Zyklus, also das ist vor allen Dingen die Regel und nicht die Ausnahme, dass ein Zyklus eben nicht 28 Tage lang ist, aber dass er eben auch länger sein kann. Und bei 35 Tagen ist das original eine Woche, wo eben der Eisprung dann später ist als die Berechnung dieser typischen Nägelschen Regel, die in den ganzen Computern von den Ultraschallgeräten ja auch, wo es ja dann zwar verifiziert wird, aber man hat ja immer schon von Beginn an irgendwie ein Fenster. Und wenn man das dann das erste Mal ET plus 10 mit der Frau dann nochmal bespricht und die dann sagt, ja, auch so, ja, nee, mein Zyklus war immer länger, dann ist das natürlich dann ein weiterer Punkt, wo es einen dann überhaupt nicht wundert, dass dieses Baby dann vielleicht noch im Bauch ist. Und wenn man gleichzeitig sieht, und dazu kommen wir gleich, dass die Aspekte, die man sich anguckt in der sogenannten Übertragungsvorsorge, nämlich in den Untersuchungen, die man macht nach Überschreiten des Termins, um sich zu vergewissern permanent, dass es allen noch gut geht. Wenn man anhand dieser Dinge sieht, sieht doch alles super aus, ne? Kind ist gut versorgt, also woran man das festmacht, kommt gleich. Es gibt sozusagen keinen Grund anzunehmen, dass es sich um eine echte Übertragung oder gar um eine brenzlige Situation für das Baby handelt, dann können wir auch noch warten. Und diese individuelle Entscheidung, dass man eben nicht sagt, die Frau ist ET plus 10 oder ET plus 7 oder ET plus irgendwas Fantasie, sondern handelt es sich um eine Übertragung, ja oder nein? Und gucken wir uns dieses Baby in diesem Bauch von dieser Frau mit ihren Geschichten und der Anamnese, die sie erzählt, gucken wir uns an, wenn die zum Beispiel auch sagt, ja, meine Schwester hat auch alle drei Kinder übertragen. Oder es ist eine Zweitgebärende, die sagt, ja, das erste war auch schon 10 Tage drüber. Das sind eben alles Aspekte, die man bei einer individuellen Entscheidung mitbedenkt. Und dafür ist heutzutage oft die Zeit nicht da. Oder es sind so viele verschiedene Leute involviert.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist ja auch, oft merke ich, dass die, also man hat ja seine betreuende Gynäkologen oder Gynäkologen und da wird gerne jetzt schon sehr frühzeitig auch abgegeben an das betreuende Krankenhaus. Und es ist ja gerade bei diesen Untersuchungen, in den letzten Wochen der Schwangerschaft, auch gerade wenn es um eine vaginale Untersuchung gibt oder auch um Ultraschall, dass eine Verlaufskontrolle bei dem gleichen Menschen sehr viel wichtiger ist, weil jeder schallt ein bisschen anders, hat andere Finger, auch eine vaginale Untersuchung und das halt, wenn man dann frühzeitig sozusagen auch an das Krankenhaus verwiesen wird und sagt, nee, das ist uns jetzt zu risky und da möchten wir jetzt mit diesen engmaschigen Kontrollen auch über den ET, das ist immer so, was wir dann abgeben und dann hat man halt natürlich, der gleiche Arzt hat im Krankenhaus oder Ärztin hat nicht immer Dienst und dann sind ja sehr viele.
Das ist immer ein anderer.
Und das ist natürlich dann auch immer, dann ist auch die stille Post. Klar wird Sachen übergeben und es wird auch dokumentiert, aber trotzdem ist es ja einfach nicht die gleiche Person. Und da kommen wir zu dem, was du jetzt gerade so schön wunderbar erklärt hast. Ne? Da gibt es keine individuelle Entscheidung, die eigentlich so wichtig wäre und auch eine Verlaufskontrolle, die immer ähnlich wie bei Frühgeburtsbestrebungen, die wir auch vor ein paar Wochen besprochen haben, wo ja auch die Länge der Zervix gemessen hat und jeder misst es ein bisschen anders und jeder hat ein anderes Ergebnis. Und dann ist es natürlich schwierig, so eine Entscheidung auch gut zu treffen. Ne?
Ja. Ja, und auch ne, für euch, also für die Frauen dann in der Betreuung. Ne, es ist einfach also um das vielleicht nochmal zurück aufzurollen, bis zum ET sind auch Vorsorgen, so wie ihr sie kennt, nämlich alle 4 bzw. alle 2 Wochen dann am Ende der Schwangerschaft habt ihr eine Vorsorge, entweder bei eurer Hebamme oder bei eurer Frauenärztin. Und nach dem errechneten ET wird dieser Abstand kürzer. Also die Leitlinien sehen vor, dass ihr dann alle 2 Tage oder alle 3 Tage, das kommt so ein bisschen darauf an, auch wann das Wochenende liegt, um sich dann
wann frei ist, Feiertag.
Zu vergewissern.
Und wann die Hebamme das machen darf.
Genau, auch so, ja, Sonntag wäre dran, na dann kann das
die Hebamme machen. Das kann das die Hebamme gerne machen.
Genau, also man möchte sich in dieser Zeit, wie wir eben schon gesagt haben, vergewissern, dass es dem Baby gut geht und das tut man mit verschiedenen Methoden. Evidence-based ist vor allen Dingen da der Ultraschall, ne, dass man da tatsächlich mit einem bildgebenden Ultraschall schaut, dass die Fruchtwassermenge nicht von jetzt auf gleich abnimmt, weil das ein Zeichen dafür ist, dass die Plazenta anfängt, ihre Funktion so langsam einzudrosseln und sich nur noch auf die ganz wichtigen Dinge, nämlich die Versorgung des Kindes, zu konzentrieren. Aber fürs Fruchtwasser produzieren ist nicht mehr so viel Energie übrig, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt. Also das ist ein Zeichen von einer beginnenden Plazenta-Insuffizienz, das möchte man eben nicht verpassen. Das Fruchtwasser wird normalerweise immer ein bisschen weniger, ne? Aber dass es plötzlich rapide abnimmt, das wäre so ein Zeichen, auf das man guckt. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, je nach Indikation, je nach Untersucher, je nach Gerätschaften, was die auch so machen, wenn die eine Degum 2, also so eine Ultraschall-Freaks, sind, dann dopplern die auch immer ganz gerne nochmal, also gucken sich die Flüsse in der Nabelschnur dann irgendwie nochmal an und in den Uterin-Gefäßen. Verkalkung der Plazenta kann man sich auch angucken. Also man kann so ein bisschen diesen Kind-Plazenta-Gefüge Symptome einer beginnenden Plazenta-Insuffizienz erkennen. Und das möchte man ausschließen.
Genau, und dann natürlich ist ja auch die vaginale Untersuchung auch nochmal gegeben.
Aber da erstaunt mich immer, wie wenig das gemacht wird.
Ja, weil
ich habe gerade wieder in der Akupunktur auch eine Frau ET plus 8 und dann habe ich sie gefragt, wer hat denn dich das letzte Mal untersucht? Ja, warte mal, das ist 4 Wochen her. irgendwie denkt so, hä, aber wenn sie, also man, naja, anderes Thema, aber ne, das ist ja einfach die Geburtsreife.
Erkennt man natürlich dort, auch bei der Vaginaluntersuchung, der Gebärmutterhals.
Und so, man leitet ja auch Empfehlungen, also man, ja, ne, uns Hebammen zumindest fällt da dann schon was zu ein, wenn die T-Plus 2 oder auch 2 Tage vor dem Termin man immer noch eine kilometerlange Zervix hat.
Dann ist was schwierig.
So, dann weiß man einfach, okay, das kommt jetzt nicht übermorgen. Mhm. Und was kann man vielleicht tun, um die Zervixreifung zu unterstützen, die ja immer sozusagen einen Vorlauf braucht. Ja. So, ne? Also bevor man Wehen kriegt, die Muttermunds effektiv sind und den dann weich machen und die Eröffnungsphase anfängt, braucht es ja diese Vorreifung.
Also der Gebärmutterhals, da sprach Karin gerade von, und ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, um das einfach zu erklären, jetzt um, ist auch so ein bisschen, das ist wie mit, ich finde es, ich erkläre es einfach immer so mit einer Avocado. Ne? Also das ist wirklich.
Für die Guacamole, das ist immer deine.
Ja, das, aber es ist wirklich so. Nein, ne? Wenn die halt super hart ist, ja, dann musst du die einfach noch ein paar Tage liegen lassen, weil da kannst du oft biegen und brechen, und wenn du da sonst was machst, wird halt nicht schmecken und wird nicht gut funktionieren. Und so ähnlich ist es einfach auch mit eurer Cervix. Und das ist richtig, wie Karin sagt, ich möchte mir als Hebamme schon oder als Geburtshelferin, Geburtshelfer, der wirklich die Geburt macht, dann gucke ich mir einfach den Gebärmutter, die Cervix an. Wie ist da der Stand der Dinge? Und dann gebe ich da natürlich auch Empfehlungen. Und wir hatten auch, was könnt ihr tun für die Geburt? Na, wir hatten über die Ernährung gesprochen. Die Folge könnt ihr euch ja gerne auch nochmal anhören. Es liegt ein paar Folgen davor, was das damit zu tun hat, dass die Prostaglandin-Ausschüttung und so, die Synthese einfach, und das ist einfach ein Thema. Und da fängt man eigentlich auch in der schwangeren Betreuung, mache ich mir schon einfach gerne auch zwischen der 37. und 38. einmal einfach mal ein Gefühl, dass ich gucke, ja, wie ist da so der Stand der Dinge, weil es ist auch immer schwierig, wenn man diese Zeit überschritten hat. Und also dann, keine genau. Terminüberschreitung habe ich ja nicht mehr so. Also klar, habe ich eigentlich 14 Tage Zeit. Aber man muss ganz ehrlich sagen, es wird sehr viel Druck von außen, nicht familiär, wenn die das wissen, ärztlich und so, ist schon immer so, ah, jetzt müssen wir aber auch mal gucken, ne? Und dann noch bis Freitag und dann, also noch genau, bis zum
dann soll man bis Freitag irgendwie Mittel aus dem Hut zaubern, ja, um die Cervix weich zu kriegen oder so. Ne?
Genau.
Gibt's dann nicht was die Hebamme noch irgendwie sich
und deshalb ist es schon eigentlich ganz gut, dass man einfach schon mal so ein bisschen Gefühl dafür hat und kann mal gucken, ne? Also ich meine, zaubern können wir alle nicht, aber trotzdem kann man natürlich gewisse Maßnahmen. Es fängt ja auch schon an, wie sieht die Verdauung aus? Ne? Habt ihr wirklich eine gute Verdauung, regelmäßig Stuhlgang? Das ist auch einfach wichtig, um dass das Kind kommt. Wir haben heute eine ganz lustige Rubrik, und ich glaube, bevor wir fangen jetzt schon an, was kann man tun und was kann man machen und so, fand ich ganz lustig, weil ich mich sehr wiedergesehen habe in dieser Rubrik. Wir haben ja immer die Mythen, und heute ist ja die, um welche Schwangeren übertragen und mit welchem Geschlecht. So, und das finde ich ganz lustig, weil so wie es ja immer so gesagt wird, bei mir hat das auf jeden Fall traf es auf jeden Fall zu.
Nämlich wie, das musst du jetzt hier auch noch irgendwie disclosen für die.
Ja, ich wollte jetzt anfangen. Also, ich wollte es mit dir besprechen. Ja, also ich wollte jetzt nicht alleine hier.
Nein, bitte.
Genau, also erstmal ist es ja, muss man ja auch mal ganz sagen, dass alles dieses ganze Kinderkriegen und diese Studienlage zu diesem Thema Terminüberschreitung und so, da kann man ja nicht viel Geld mit verdienen. Deshalb gibt es auch nicht so viele Studienlagen, wer überträgt jetzt und so, dass da wirklich so geguckt wird. Also eigentlich gibt es da jetzt nicht wirklich viel und aussagekräftig, sondern sind immer so ein bisschen so, eher so, ja, so ist es so. Bei mir ist es, ich habe 3 Mädchen geboren und einen Jungen, und mein erstes Kind war mein Sohn, und der ist wirklich deutlich vor dem errechneten Entbindungstermin geboren. Also wirklich, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Also ich war wirklich weit weg von Geburt, und der ist wirklich 11 Tage, was ich schon früh für so ein erstes Kind, das hat mich total, also da war ich noch nicht mit dem Nestling fertig, also mit dem Nestbau, das hat mich total ja, aus der Bahn geworfen. Und die Mädels, alle, also jetzt nicht viel so, aber zwischen 4 und ich glaube so 10 Tagen schon, also so.
Also das ist ja, also ne, der.
Also man sagt, der, und das jetzt, ne, sagt, die Jungen kommen gegebenenfalls immer ein bisschen früher und die Mädels ein bisschen später.
Ja, ja, und dann gibt es dann irgendwie so komisches Framing natürlich dazu, ne, dass die Mädchen sich noch hübsch machen müssen und die Jungs ja natürlich fort von der Mutter ins Leben hinaus. Oh Gott, ey.
Du hast ja 2 Töchter geboren. Wie war das bei dir?
Ja, eine Woche drüber, eine Woche vorher.
Ah, siehst du? Bei Karin stimmt schon wieder nicht.
Ja, natürlich, anekdotisch stimmt das ja immer irgendwie gar nicht, aber genau, also das sind halt auch so, also Studie ist dazu ja schon irgendwie ein großes Wort, da macht man ja nur eine Strichliste und kann sich das dann irgendwie im Geburtenregister irgendwie angucken. Es gibt mit Sicherheit auch regionale Unterschiede, also weltweit jetzt, ne? Das eine ähnliche Geschichte ist ja immer dieses, führt Vollmond dazu, dass mehr Geburten stattfinden am Vollmond mehr als am Neumond. Und auch das ist ja offenbar nicht der Fall. Also so, wobei wir Hebammen da aus anekdotischen Sachen auch eher anderes berichten können.
Habe ich jetzt nicht. Aber
ist bei mir auch nicht so, aber ne, das der hält sich auch super hartnäckig. Also das bin ich gestern tatsächlich gerade wieder in der Akupunktursprechstunde gefragt worden. Sag mal, wir haben ja übermorgen Vollmond oder irgendwie sowas.
Schlag schon mal vor.
kann ich mich da jetzt irgendwie auf Geburt einrichten oder sowas? Genau, das sind die ganzen Mythen und Sagen, die wir hier immer
machen. Ja, also das ist nicht belegt. Also Mädchen und Jungs, ne? Der Karin hat jetzt die.
Es ist nicht belegt. Ich habe diese Rubrik heute nicht vorbereitet.
Es ist nicht belegt. Es gibt wenige Studien, also es gibt das, wo sich Leute damit beschäftigt haben, und es ist auf jeden Fall nicht, dass du jetzt sagen kannst, das ist jetzt, also es wird im so gesagt, so im Volksmund, ne, im Mythos, aber es ist auf jeden Fall nicht in dem Sinne belegt. Wie gesagt, da können wir jetzt demografisch unterschiedliche Strichlisten führen. Bei mir war es halt so, Erstgebärende kann man ja auch nochmal sagen, dass die prinzipiell sozusagen, sagt man ja, dass die eher übertragen. Ich finde bei mir auch ganz viel zweite, dritte Kinder. Mhm. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die immer deutlich eher kommen, sondern so, dass da auch, gerade wenn da noch echt sehr viel Themen sind, ja, ne, die irgendwie noch erledigt werden müssen. Also ich habe da jetzt nicht so...
Nein, das ist kein statistischer, also irgendwie eine lineare Kurve. Erstes Kind eher viel zu spät, ja, und zweites Kind eher ein bisschen früher oder sowas. Das ist auch, also gibt es auch umgekehrt und gibt es auch in allen möglichen Richtungen. Bei dir war es ja dann auch eher so rum, ne? Also auch ohne jetzt hier zu viel anekdotisches Dings, aber dein erstes Kind ist früher geboren und die anderen, ja, im zweiten, dritten.
Was ich aber schon immer auch erfrage in der Anamnese ist so, wie so generell die Kinder, ne, was du ja auch am Anfang zuvor gesagt hast.
Eine genetische Häufung.
Genau.
Oder eine familiäre Konstitution sozusagen, das gibt es schon. Und zwei ist noch keine Statistik, so, aber drei schon. Also wenn eine Drittgebärende zwei Kinder übertragen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auch ein drittes Mal wieder überträgt. Wenn das erste Kind zu früh oder zu spät geboren wurde, was auch immer zu in diesem Kontext heißt, das ist noch keine Statistik. Das heißt für das zweite Kind überhaupt nichts.
Ja. Aber man kann ja einfach deutlich sagen, dass halt diese über den 14. Tag halt einfach super wenig Kinder kommen wirklich in diesen Geburtszeitraum. Ja. Und ich glaube, dass der wichtigste Helfer auch, also klar, und da gehen wir jetzt auch weiterhin, dass wir einfach gucken, was sind so Vorboten, aber dass man schon auch einfach Geduld braucht und dass man auch einfach die Dinge mal laufen lassen muss, ne? Also dass man halt nicht
alle Beteiligten brauchen diese Geduld, ne?
Ja,
die Frauen natürlich, weil alle fragen und weil man sich selber irgendwie, also man kann nicht mehr schlafen und es knirscht hier und
ja, einfach weil es einfach anstrengend ist.
Es ist einfach eine anstrengende Phase der Schwangerschaft ganz am Schluss. Aber
man schließt sie anstrengend und beendet sie angestrengt.
Genau. Ja, und die Indikation so, ich kann echt nicht mehr pennen, ey, kann mal bitte jemand die Geburt einleiten. Und dann so, ja, wenn das Baby dann da ist, dann
wird's lesen.
Kannst du auch nicht besser schlafen. Aber natürlich ist das auch keine Geburtseinleitungsindikation. Aber es ist total nachvollziehbar, das wollte ich damit einfach nur sagen, dass Frauen am Ende der Schwangerschaft einfach auch oft die Schnauze voll haben vom Schwangersein. Und das ist natürlich auch total menschlich. Und der Grund, warum man aber immer auch eine gute Indikation braucht für eine Geburtseinleitung, ist einfach, weil es eine Intervention ist. Und nicht, weil wir Hebammen aus irgendwelchen grundsätzlichen Erwägungen alles, was Intervention ist, doof finden, aber weil eben eine Geburtseinleitung bedeutet ja eine Einmischung zu einem sehr frühen und auch sehr sensitiven Zeitpunkt der Geburt, dass das einfach rein statistisch bedeutet, dass man damit auch gerne eine Interventionskaskade, wie wir das nennen, in Gang setzt. Also sprich, wir mischen uns am Anfang ein und die Intervention Geburtseinleitung, das ist ja ein Eingriff in das feine hormonelle Gefüge dieser frühen Phase der Geburt, dass das Konsequenzen hat. Nämlich häufig die, dass man weitere Interventionen hat. Die häufigste Intervention, die man dann nämlich braucht, ist Schmerzmittelgabe, weil eine eingeleitete Geburt eben anders anfängt. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde gerne noch mal zu den Indikationen, da haben wir eben schon die Terminüberschreitung als häufigste Indikation genannt. Auch zu große oder zu kleine Kinder, in Anführungsstrichen, ist eine Indikation.
Fruchtwasser hattest du schon genannt.
Genau,
ne? Fruchtwasser ist natürlich.
Genau. Es gibt dann so, das sind so die Faktoren, wo häufig verschiedene so zusammenkommen.
Ja.
Also geringes Fruchtwasser alleine ist meistens gar nicht alleine der Fall, aber dann hat man eben zusätzlich auch noch eine Terminüberschreitung.
Ja.
Oder zusätzlich auch noch eine Frau, die 43 ist oder so. Das ist auch einer der weicheren Faktoren, wo es auch irgendwie, hätte ich jetzt mal nachlesen müssen in den Leitlinien, was die da genau zu sagen. Aber es geht eben darum, dass die Gefahr einer Plazenta-Insuffizienz, je älter man wird, umso größer wird. Und das deshalb sich so durchgesetzt hat, so im Allgemeinen. Auch da finde ich das immer interessant, ne? Wenn man hier aus Berlin spricht, dass andere Kolleginnen aus anderen Regionen manchmal auch andere Dinge berichten, aber dass einem dann auch eher früher schon eine Einleitung nahegelegt wird, dass man eben eine Frau mit, ich sage jetzt nochmal 43 zum Beispiel, eben nicht ET plus 14 gehen lässt, sondern eher schon ET plus 7 oder sowas sagt, so langsam könnten wir mal.
Ja.
Gestationsdiabetes?
Also genau, das wollte ich gerade sagen. Also wenn wir jetzt an Erkrankung gehen, ich bin jetzt gerade hier so bei der ganz stinknormalen Schwangerschaft.
Aber irgendwie 7% aller Frauen haben ja immerhin Gestationsdiabetes,
genau.
Und wenige sind das nicht.
Und da wird ja angeraten, laut Leitlinie am Termin sozusagen schon auch einzuleiten.
Genau, wobei auch da, ne, auch im wissenschaftlichen Diskurs, wir ja alle wissen, dass der ET eben nicht der ET ist. Und das ist eben auch wieder mal, ne, wie bei allen Fragen in komplexen Situationen, kommt drauf an. Also es ist eben nicht Gestationsdiabetes gleich Gestationsdiabetes, sondern es kommt eben darauf an, ob du einen super gut eingestellten, ne, du bist mit deiner Ernährung total auf Zack und deine Blutzucker-Tagesprofile, also die Blutuntersuchungen, die man dann ja selber zu Hause mit diesen kleinen Sticksgeräten dann immer mal macht, alle total stabil sind und dein nüchtern Blutzucker irgendwie, ne, in dem normalen Bereich irgendwie ist. Das ist ja ein Unterschied, ob du sozusagen beim Glukosetoleranztest irgendwie mit einer leichten Grenzwertüberschreitung da irgendwie rausgeflogen bist, jetzt aber dich total diszipliniert an die kohlenhydratarme Ernährung hältst und da dann alles tutti ist. Das ist ja was ganz anderes als ein, weiß ich nicht, insulinpflichtiger Diabetes, der am Ende voll rumentgleist.
Ja, total.
Und da lassen die Leute ja auch mit sich reden. Also würde ich mal sagen.
Genau, aber da ist es natürlich gut, was wir eben gesagt haben, wenn man einfach auch einen diätetischen Gestationsdiabetes hat, dass man schon einfach auch mit seiner Hebamme oder Gynäkologin, dass man einfach schon einfach guckt. Das ist für mich, also in meiner Betreuung immer so, dass ich dann, weil ich einfach weiß, wie der Druck dann auch ist, also ne, lassen wir die Kirche auch mal im Dorf, da ist es einfach so, dass schon zum Termin einfach auch wenn es jetzt, wie du es gerade beschrieben hast.
Na klar. Also dann kommt die Frau das erste Mal in ihrer Geburtsklinik an.
Ja,
so
dann,
zum irgendwie Geburtsplanungsgespräch. Und jemand, ach so, ja, Sie sind ja morgen am IT, dann bringen Sie mal gleich Ihr Köfferchen mit. Und die Frauen fallen aus allen Wolken. Na klar.
Genau. Und dass man da halt schon gucken kann, was die Avocado macht. Und dass man dann halt mit unseren kleinen Mittelchen, die wir vielleicht jetzt auch gleich mal besprechen, so, das gibt natürlich so ein paar natürliche Methoden, aber trotzdem sind wir auch keine Zauberkünstler, dass es einfach eine Reifung ist. Und das ist dazu, aber da ist für mich ganz klar, wo ich immer, anders als bei einer ganz unauffälligen Schwangeren, die überhaupt gar keine Grunderkrankung, kein Diabetes mit, wo ich einfach sage, so chill. Ne? Ja. Also so, es ist einfach, wir haben.
Genau. Und eben aber auch ein Punkt, ne, wenn man einfach weiß, man betreut eine Schwangere, die so ein paar Soft Signs oder Softmarker oder sowas mitbringen, wo man schon als Hebamme genau weiß, die wird früher oder später auch mit einer Einleitung behelligt werden. Mhm. Die lässt man nicht ET plus 14 gehen in Ruhe. Dass man dann mit solchen Maßnahmen, also ne, dass es eben einen Unterschied macht. Wenn ich weiß, ich habe eine 43-Jährige mit einem Gestationsdiabetes, einen diätetisch eingestellten, der würde ich dann möglicherweise auch empfehlen, dass sie sich geburtsvorbereitend akupunktieren lässt oder dass sie von mir aus ein paar Datteln essen kann und diese Dinge, die wir alle schon mal besprochen haben in einer Folge, dass da dann einfach sozusagen mit einer ganz anderen Indikation auch Sinn macht, was ich jetzt nicht unbedingt allen Frauen, das musst du oder solltest du unbedingt tun.
Den ganzen Plan.
Also den ganzen Plan, ne, mit irgendwie, also ne, diesen diversen Dingen, die wir damals ja besprochen haben, dass sie da ihr ganzes Programm da irgendwie runterrattern muss. Auch das könnte zum Beispiel ein Grund sein, da dann vielleicht die eine oder andere Sache dann doch zu empfehlen, wo man jetzt nicht alle Frauen mit behelligen müsste.
Was aber grundsätzlich immer schon geht, wenn du jetzt in der 37. Schwangerschaftswoche angekommen bist, da reden wir selbstständigen Hebammen, Karin und ich natürlich immer aus bester Erfahrung und haben wir alles so umgesetzt, dass man schon einfach, wenn man in diesem Zeitraum, in deinem Geburtszeitraum angekommen ist, dass man schon so diesen, ne, da, normalerweise solltest du da nicht mehr arbeiten und dass man schon einfach so alles so ein bisschen runterfährt und sich auch auf dieses Thema Geburt so ein bisschen einstellt. Und dazu gehört einfach auch so diese Reizabschirmung, dass man sich wirklich in diese, was ja auch natürlich ist, in diese Höhle begibt, dass man spazieren gehen sollte, schon auch irgendwie so dieses, ja,
wie soll ich sagen,
die Zeit nehmen einfach, weil Wehen kommen aus der Ruhe, so. Und nicht, wenn man irgendwie on fire ist und hier und da und so. Und deshalb hat es schon auch so ein bisschen so dieses Einkehren, Zurückziehen, einfach auch wichtig ist. Und ich meine, du brauchst jetzt nicht jeden Tag das 11. Stockwerk irgendwo hochlaufen. Darum geht es überhaupt nicht, um so eine
Überschöpfung. Treppensteigen.
Ja. Ding, ne? Ja. Aber ja, Bewegung ist auf jeden Fall gut, ne? Ja, spazieren zu gehen, sich zu bewegen. Und aber du brauchst jetzt keinen Muskelkater und solltest da immer diese Treppen da rein. Ja, da kommt auch kein Baby.
Zu verausgaben, genau. Also ne, auch da, die Evolutionsbiologie sorgt schon dafür, dass bestimmte Dinge, die man auch mal durchaus aus Versehen macht, nämlich sich körperlich zu belasten, sei es, dass man irgendwie früher, also evolutionsbiologisch betrachtet, natürlich keinen Mutterschutz hatte, sondern irgendwie auf dem Rübenacker bis zur Geburt gearbeitet hat. Nicht, dass das irgendwie gut sei, aber körperliche Aktivität macht nicht aus Versehen Wehen und eine Geburt.
Ja.
Auch am Termin nicht. Ne? Also wenn du im vierten Stock wohnst und halt Treppen steigen musst, aber da jetzt auf und ab zu stiefeln, damit das Kind jetzt endlich kommt, findet man natürlich im Internet, wenn man da irgendwie googelt, natürliche Methoden, Geburt anstupsen oder sowas, dann findet man da ja natürlich auch Treppensteigen.
Ich finde es auch immer so süß. Ja, wir waren ja heute extra mit dem Treppensteigen. Wir gehen jetzt anfangs. So süß. Ich so, die Wehen, die kommen auch ohne es ist. Ne? Aber ich finde schon, dass das ganz viel macht, dieses so, die Ruhe. Also dieses wirklich jetzt einfach zu sagen, okay, jetzt ist mal Schluss und ich liege. Und deshalb meinte ich das so gerade. Es ist natürlich, wenn ihr uns auch als Selbstständige zuhört, da irgendwie mal den Strich dann auch zu ziehen. Jetzt ist mal wirklich Ende und ich mache jetzt mal nichts. Ist total schwierig. Ich kann das nur, ich weiß nicht, ich glaube ich kann das nur für mich auch so euch mal erzählen. Das war wirklich so, als ich dann wirklich mal gesagt habe, so jetzt ist mal Ende. Ich merke auch so, ich brauche jetzt einfach diese Ruhe. Dann ging es auch in die Reife und dann ging es auch da in diesen Zeitraum dahin. Aber diesen Zeitpunkt zu finden, weil man hat ja immer was zu tun, so sind wir auch schon in die Folge gestartet, ist natürlich schwieriger. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen angenehmer, wenn man vielleicht irgendwo angestellt ist, als wenn man jetzt so immer weiß, es gibt ja eigentlich immer Arbeit.
Ja, und es ist auch im Rückblick, finde ich, oft so schade, ne? Dass man so, wenn man so zurückguckt und irgendwie dann so wehmütig wird, weil man das nie hatte. Also so dieses, es ist nichts mehr auf dem Zettel und ich habe nur noch Schwangeren-Yoga, wenn ich Lust habe oder so. Ne? Und dann gehe ich auf dem Rückweg irgendwie im Café vorbei. Ja, Schwangeren-Yoga habe ich gemacht bei beiden Kindern. Ja, das war so meine einzige Oase.
Toll.
Ja, das fand ich auch ganz großartig. Also speziell in meiner ersten Schwangerschaft hatte ich auch so eine ganz tolle Yoga-Lehrerin in Hamburg. Die gibt es auch noch, Gabi Besser. Wenn du das hörst, lieb Gabi, ich denke immer noch ganz viel an dich. Genau, das ist, die macht Schwangeren-Yoga in Eimsbüttel in der Schanze und ist ganz großartig. Und die
können wir ja in die Shownotes hier legen.
Ja, das können wir echt übrigens mal machen, na klar. Ne?
Also ich finde das immer schön, wenn man
so einen kleinen Gruß hat.
Ja, so einen Gruß da lassen kann. Und das war, ich sehe ja deine Augen, wie sie gerade hier glänzen. Und das sehen die Hörerinnen ja nicht. Also Karin, K&N, also muss das eine schöne Zeit gewesen sein. Deshalb packen wir Gabi auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja, ganz großartige Frau. Genau, also wenn ihr sowas habt, ne, was euch wirklich gut tut und so, ne, das irgendwie zu haben, damit ihr nicht so bis zum Schluss so durchhechelt. Ne? Es ist einfach auch so eine Zeit, ich finde ja auch so die Zeit vorm ET, so dieses mit allen Sinnen nochmal alles wahrzunehmen, die Jahreszeit, die gerade ist. Also ihr werdet einfach ein Jahr später, so das ist dann, ne, oder? Man ist immer dem irgendwie noch so total verbunden. Also meine Kinder sind ja im Frühjahr geboren, also diese Zeit jetzt gerade, die ist für mich schon auch immer mit dem Ende der Schwangerschaft. Also ne, wie das Licht dann ist und wie die Luft und dass man irgendwie Blumen auf dem Balkon pflanzt.
Kann ich sagen, mit meinen Winterkindern hier.
Ja. Ja, du hast, ja, klar. Genau, aber trotzdem hast du ja auch diese Jahreszeitassoziation.
Ja, ich weiß. Dann, aber da wird es nicht Licht, da wird es dunkel. Dann,
ja, aber auch schön, kuschelig. Dann in der Wochenbetthöhle brauchen wir kein Licht.
Genau, wollen wir nochmal ganz kurz, erstmal danke für deine Offenheit hier, dass du es so schön gesagt hast. Aber wollen wir nochmal ganz kurz, ich glaube, dass wir noch, wir haben ja schon, wir vorbereiten, aber so natürliche Maßnahmen, bevor wir einfach auch, wir haben ja auch schon mal 2021 eine Aufnahme gehabt. Kleine Dinge haben sich geändert. Ja. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Also 21, ich habe vorhin geguckt, im August haben wir schon mal einmal, wenn die Wehen ausbleiben, so heißt die Folge. Also da haben wir auch schon mal nochmal über Einleitungsmethoden, aber
ich habe in der Zwischenzeit, das haben wir da wahrscheinlich auch irgendwie gesprochen, bevor wir gleich zu den medikamentösen Sachen kommen. Sissi und ich sind ja beide große Fans von Nachtkerzenöl.
I love it.
Und
da wollte ich auch gerade auf euch.
Ich wollte nicht vorgreifen, bevor wir sozusagen zur richtigen, echten Medizin kommen. Also was euch in der
Solltest Klinik du aufnehmen in Into Life?
Ja, habe ich auch tatsächlich überlegt. Die einzige...
So, jetzt erzähl mal. Gut.
Genau, also Into Life hat bald vielleicht auch Nachtkerzenöl. Im Moment stellt sich die Frage, als Kapseln oder flüssig. Das ist dann nämlich noch sozusagen die Darreichungsform.
Ich mag lieber Kapseln.
Nachtkerzenöl, ja, aber die gibt's halt nicht in vegetarisch. Die haben Gelatine-Kapseln. Und die VeganerInnen und Vegetarierinnen, die finden das natürlich dann zu Recht doof. Und es gibt kein Bio-Nachtkerzenöl in veganen Kapseln, kriegt man nicht. Und das ist das Problem.
Gut.
Also, Nachtkerzenöl, Omega-6-Fettsäure, die hat geburtsreifende Wirkung. Und dazu gibt es auch Studienlage natürlich. 1000 Milligramm Nachtkerzenöl am Muttermund kann eine naturerkundliche Einleitungsversuch sein. Und 1000 Milligramm sind entweder zwei Kapseln bei den meisten Produkten. Die kann man sich dann vaginal einführen. Das sollt ihr natürlich nicht machen als auf eigene Faust und irgendwie so. Aber man kann Nachtkerzenöl eben unterschiedlich anwenden, so zur, weiß ich nicht, Geburtsvorbereitung, so in den letzten 4 Wochen, ne, kann man das auch oral einnehmen.
Also sagst 1000 Milligramm pro Tag?
Genau, das so auch mal einen Tag nicht oder sowas, ne? Aber damit kann man einfach die Nahrung sozusagen anreichern, kann das als Kapsel nehmen oder es gibt es eben auch als flüssig, kann man sich dann in Salat tun oder auf einen Löffel oder wie auch immer. So, aber eine richtige zervixreifende Wirkung auf Indikation hin natürlich, nicht weil ihr, weiß ich nicht, keinen Bock mehr habt, kann es eben auch am Gebärmutterhals direkt wirken. Und dann kann man sich entweder Kapseln vaginal einführen.
Vorm Schlafen. Mache ich das immer.
Genau, das funktioniert ja auch total gut. Ne? Das ist ja,
ich finde es ein bisschen einfacher, aber man.
Genau.
Und jetzt mit dem Öl machst du es dann mit einem Cup oder wie? Also mit einem
Menstruationscup. Und seit die ja so ein bisschen verbreiteter sind, also das, die sind ja erst seit, weiß nicht, 4, 5 Jahren oder so, dass man die kennt und dass die es auch in, keine Ahnung, Drogeriediscountern und so zu kaufen gibt.
Der Cup.
Cups sind die halt einfach gebräuchlich. Und da kann man einfach eine kleine Pfütze nach Kerzenöl, so einen Schuss da, weiß nicht, einen Esslöffel oder so, da reinkippen und sich den dann einführen, sodass dann der Gebärmutterhals tunkt dann ja quasi neben Nachtkerzenöl dann. Das geht eben auch. Ne? Also das ist sozusagen auch die vegane Variante. Wenn man
okay, gut zu wissen, weil ich wusste das wirklich, weil ich nehme immer Kapseln und ich mache es dann immer zu den Mahlzeiten und eine abends vaginal.
Ja.
Davor legen, so, ne?
Genau.
Also nach Indikation, das macht jetzt nicht, also wie Karin das gerade schon gesagt, das mache ich nicht bei jeder Schwangeren, sondern aber wie gesagt, habe ich eine mit diätetischen Gestationsdiabetik oder aber auch vielleicht Zustand nach Bauchgeburt und wir haben da einfach, na, wir müssen jetzt einfach, ich merke einfach in der 38. Woche, die Zervix ist noch super unreif und wir haben da einfach ein Zeitfenster und wollen natürlich keine medikamentöse Einleitung, weil der Uterus halt diese Narbe hat, ne? Da ist ja die Ruptur sozusagen die Gefahr. Deshalb, ich liebe das und wir beide mögen das. Ich finde es eigentlich auch so, plus du jetzt mit deiner Akupunktur, ne? Sonst schicke ich gerne die Frauen auch zu dir. Das ist natürlich, sind für mich eigentlich so die, und ich bin dann noch im Einlauf.
Sie hat kaum Einleitung, um das nochmal hier zu droppen, ne?
Ja.
Also eine gut gepflegte Schwangerschaft am Ende. Der Schwangerschaft, ne, die braucht einfach auch weniger Einleitung. Das ist so, ne?
Ja, also ich glaube, was das Geheimnis ist, wie du sagst, also wenn die Frauen einfach guckst, wie da der Reifestand ist und dann einfach guckst, so machst du deine individuelle Beratung, dann das ist ja kein...
Braucht die was oder nicht?
Ja. Genau, es ist ja jetzt kein Muster, was man jetzt bei jeder Frau macht. Und dann bin ich natürlich auch, das habt ihr auch schon gemerkt, die uns lange schon hören oder auch einige Podcasts von uns schon, ich bin auch ein großer Fan, ich gucke mir genau die Verdauung an, wie ist die, wenn die eine Verstopfung hat. Ich bin ein großer Fan von hohen Einläufen. Ich rede jetzt nicht von so einem Klistier, das ist ein Enddarm, einfach nur entleert, sondern einfach wirklich mit einem Liter Wasser.
Langem Darmrohr.
Mit einem Darmrohr, so richtig ganz alte, klassische Hebammenarbeit.
Ja.
Aber das wirkt halt Wunder. Mhm. Und na, das macht natürlich, der Darm entleert sich, das Kind rutscht ein bisschen weiter runter, Peristaltik wird in Gang. Es ist auch eine mechanische Sache und die gut funktioniert, aber auch die braucht Zeit. Und
der ganze Halteapparat, ja, sozusagen der Organe, ne, wenn der Darm so voll ist und immer so festgehalten oben hängt und die Gebärmutter sozusagen, das steht ja alles miteinander in Verbindung.
Ja, also das sind meine beiden Lieblingssachen.
Ja.
Ernährung hatten wir da haben wir so ausführlich drüber gesprochen in einer der letzten Folgen, da nochmal reinhören. Und ich weiß nicht, wie du, also ich nutze zum Beispiel, das ist ja auch von Hebamme zu Hebamme unterschiedlich, also ich benutze keine Nelkenöl-Tampons oder so.
Genau, also es gibt eine ganze Latte an Dingen und jede Hebamme hat da wahrscheinlich so auch ihre Lieblingsrezepturen und wir sprechen hier von unseren.
Ja.
Und ich habe, ich habe das ja schon ein paar Mal gedroppt, gute Hoffnung, kommt ja jetzt in der Neuauflage. Es gibt jetzt übrigens ein verbindliches Datum, 26.06.
Juhu!
Kommt die Neuauflage von guter Hoffnung raus. Es kann schon seit gestern vorbestellt werden, natürlich im stationären Buchhandel oder auch bei Amazon. Könnt ihr das schon vorbestellen und die Vorbestellungen sind für so ein Book Release immer total wichtig, weil darauf die ganzen Auflagen geplant werden und sowas, also wie häufig wird dieses Buch gedruckt und so, also deshalb ist das für Autorinnen immer total toll, wenn die Vorbestellung irgendwie schon vernünftig funktioniert.
Das mache ich heute Abend.
Und das kann man ab heute nicht, seit gestern kann man das machen.
Support your friends.
Ich habe es das erste Mal gesehen, es ist ja ein Podcast, ein Hörformat, man kann jetzt auch das neue Cover sehen. Zeige ich vielleicht auch nochmal auf Instagram irgendwann. Genau. Und das wollte ich eigentlich sagen, habe ich habe ich zum Nelkenöl nochmal was geschrieben. Und ich habe aber auch vor allen Dingen die Studie, die ich eben zitiert habe, oder die mehreren, die es mittlerweile gibt. Sowas ist ja total spannend, ne? Wenn man nach 7 Jahren so ein Buch wieder auflegt. Es gibt einfach viel, viel mehr Studienlage zu verschiedenen fancy Themen und unter anderem eben auch zum Nachtkerzenöl. Und da sind die natürlich alle irgendwie in diesem Buch natürlich auch versammelt.
Aber sag nochmal ganz kurz was zum Nelkenöl-Tampon.
Ja, also es gibt tatsächlich aus Deutschland, oh Gott, war das in Bensberg oder in Heidelberg, also irgendwo gab es an der deutschen Klinik eine Studie zum Nelkenöl, dass man das eben mischen kann mit, also ich habe das jetzt nicht im Kopf.
Das
Mischungsverhältnis und so. Und also long story short, kann was bringen bei vorgereiften Befunden eher.
Okay.
Also es ist eben wichtig, dass man weiß, dass Nelkenöl auch empfindliche Hautreaktionen machen kann. Es brennt manchmal ein bisschen und so. Aber ne, wie wir das eben schon versucht haben zu beschreiben, es ist immer eine individuelle Kombination von verschiedenen Sachen, die Sinn machen. Es gibt zum Beispiel auch Frauen, die nehmen Nachtkerzenöl und tun noch einen Tropfen Nelkenöl dazu oder sowas. Ne? Also sowas kann man irgendwie kombinieren. Aber es ist jetzt sozusagen, also vom Evidenzlevel her, so würde ich das vielleicht beschreiben, ist Nelkenöl nicht das, was am meisten bringt, sagen wir mal so.
Ja.
Und viele Sachen sind eben auch, wie du das ja so in irgendeinem anderen Punkt heute schon beschrieben hast, es gibt einfach auch nicht zu allem immer Studienlage. Mhm. Ne, die Leute, also ich kriege ja ganz viele Anfragen dann immer, weißt du, ob es dazu eine Studie gibt? Dazu kann ich dann immer nur sagen, shall I google it for you? Also so, das muss ich ja im Zweifelfall auch immer selber rausfinden. Das werde ich im Übrigen auch häufig gefragt, wo findest du die denn immer? Und ich habe natürlich verschiedene Zugänge, die kauft man dann irgendwie teilweise, weil ich ja nicht Mitglied einer Universität bin und so. Und zum Bücherschreiben kaufe ich mir manchmal auch eine Originalstudie, die sind dann sehr teuer. Also wenn man einige Studien lesen will, die kosten dann so 40 Euro oder sowas. Und nur um irgendwie zu lesen, dass XY% oder so, ne, kann man sich das natürlich nicht leisten, sich jede Studie zu kaufen. Aber viele sind eben auch auf, entweder auf, also Preprint-Server gibt es ja, es gibt aber auch verschiedene Quellen, wo man das findet. Und ich finde Google Scholar ja einfach eine total gute und niedrigschwellige Art und Weise, Studien zu finden. Also einfach, weil ich das häufig gefragt werde. Man muss natürlich schon so ein bisschen wissen, wonach man sucht. Es ist gut, wenn man einen Studienautor weiß oder Koryphäen weiß, die sich mit diesem Thema beschäftigen, damit man sich dann über die Zitierungen von Studien da so langsam dann so hinhangelt. Aber so super spitze und fancy Sachen wie hilft Nelkenöl-Dings beim Gebären, da würde man Clover Oil, Birth Induction oder irgendwie sowas da eingeben und dann mal gucken, was da passiert. Und da muss man halt immer ein bisschen sich voranarbeiten und irgendwie, wie gesagt, dass sich so ein bisschen durch den Dschungel durchkämpfen. Aber
dann ist man 3 Stunden beschäftigt.
Und da ist man dann erstmal mit beschäftigt, genau. Also dann findet man ein paar Studien und dann findet man natürlich, also man will ja am liebsten Humanstudien haben und das Qualitätslevel der Studie. Also ich habe nicht viel von so Case Studies, wo 3 Frauen dann irgendwie so, ne? Also man möchte natürlich irgendwie auch ein bisschen was.
Das ist ja wie deine eigene Studie, die man 3 Frauen.
Ja, genau. Ja. Ne? Also das ist dann irgendwie ja nicht. Das bringt einen ja nicht wirklich weiter. Und wenn noch niemand bisher, die Studie ist von 2002 und noch niemand hat die bisher zitiert, dann bin ich auch nicht die Erste. Also dann heißt es einfach, ne, die ist auch nicht so ernst zu nehmen oder sowas. Ne? Also das sind alles so Kriterien, die man aber dann eigentlich auch weiß, ob man ein bisschen wissenschaftlich arbeiten geübt hat. Die meisten Hebammenkollegen, die machen das ja heutzutage in ihrer Ausbildung, habe ich auch nicht. Also ich habe mich da auch sozusagen fort- und weitergebildet, wie man wissenschaftlich arbeitet. Aber jetzt kommen wir wieder hier ab vom Thema. Was wollte ich eigentlich sagen? Du hast mich nach Nelkenölstudien
gefragt. Genau, das hast du erklärt. Das haben wir abgearbeitet. Wir haben das Nachtkerzenöl, our both favorites sozusagen. Wir haben über Akupunktur gesprochen, um das nochmal zusammenzufassen. Wir haben über die Entspannung, wie wichtig, Bewegung, Treppensteigen. Also wir haben einfach so, was natürlich auch immer gut ist, ist eine Brustwarzenstimulation. Ne? Also das ist, kann man, aber trotzdem spielen ja einfach diese vielen Faktoren der Reifung. Ne? Und wenn die Zervix und so weiter nicht reif ist und dann kann man sich ein ganz, also ne, es muss halt einfach, es ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren und auch wie immer so viel brauchen wir eine individuelle Medizin. So, haben die Sachen jetzt alles nichts geholfen oder man hat dann doch einfach auch eine medizinische Indikation, dass wir jetzt sozusagen angekommen sind in unserer Geburtsklinik, unserer Wahl und wir sprechen über Einleitung, würden wir einfach euch gerne nochmal wie schon damals einen kurzen Überblick geben über die Einleitungsmethoden in der Klinik. Wenn wir sozusagen die Zervix durch unser Nachtkerzenöl schon gereift ist und ist alles schön, schon, aber trotzdem fehlt irgendwie so der letzte Stups, aber wir sind jetzt irgendwie schon ET, wir sind noch nicht in der Übertragung, sondern in der Terminüberschreitung, aber +10, dann ist natürlich auch mal, dass sich viele dann bei dem 10. Tag ist ja irgendwie so, meistens ist der 10. Tag ja so, jetzt aber ran. Ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass wir bis zum 14. Tag fertig sein wollen, dass man einfach, dass man dann halt anfängt, damit man dann nicht über die richtige Übertragung kommt. Das ist eigentlich, glaube ich, der Gedanke.
Ja, und da finde ich es auch nochmal wichtig, vielleicht können wir nochmal den Elephant in the Room benennen, warum man da überhaupt so ein Geschissel macht. Ne? Also warum, was genau ist sozusagen gefährlich oder was will man eben vermeiden? Und da geht es eben natürlich genau um diesen Punkt, dass man vermeiden möchte, dass dem Baby auf den letzten Metern noch was passiert. Ja. Also sprich, dass es stirbt im Bauch.
Ja.
Und dieses Szenario, das wollen wir jetzt hier auch gar nicht in aller Ausführlichkeit ausbreiten, aber das ist natürlich der Punkt, um den es geht. Und natürlich möchte man eben rechtzeitig erkennen, dass ein Baby draußen besser versorgt ist als drin im Bauch. Und die Kinder rausfischen, die sozusagen Gefahr laufen. Und das tut man über die Untersuchungen, die wir besprochen haben, nämlich, dass man eine Plazenta-Insuffizienz möglichst ausschließen möchte, engmaschig. Und in Deutschland macht man es eben engmaschig. Und die ganzen großen Auswertungen, die sich damit beschäftigen, wie gefährlich ist das denn? Die beschäftigen sich vor allen Dingen aus, also viele Zahlen kommen aus den USA, wo man dann eben sozusagen eine Statistik anfertigen kann von, weiß nicht, x und y Millionen Babys, von denen sind ein ganz paar wenige gestorben im Bauch. Und wann sind die denn gestorben? Gibt es da eine Häufigkeitsverteilung? Und es ist so, dass das Risiko ansteigt.
Ja.
Aber eben nicht so, wie man sich das so vorstellt. Das ist sozusagen von Tag zu Tag Wunder, was schlimmer wird. Also das Risiko am Termin von einer Totgeburt ist 1,7 Promille. Und ET plus 10, glaube ich, 1,9 Promille.
Also
es ist super selten erstens, das ist nochmal total wichtig, das hier nochmal ganz klar zu formulieren, es ist super, super, super selten und es steigt jetzt auch nicht wunderbar an, es bleibt selten, aber dennoch sieht man sozusagen, und wenn man eben über große Zahlen guckt, also XY Millionen Kinder, dann passiert das eben in schicksalshaften Einzelfällen.
Macht ja auch Sinn, weil der Zeitraum ist ja auch gegeben, dass dann ja. die Versorgung durch genau. Plazenta hat ja irgendwann auch, ne, jetzt ist zu Ende gedient und dann...
Aber man darf sich das eben nicht wie so ein Schalter vorstellen. Jetzt wird es richtig gefährlich oder sowas. Ne? Und das ist einfach auch, also um das nochmal hier klar zu benennen, ne, weil das ist ja immer so, redet dann keiner so drüber, weil man will den Frauen noch nicht Angst machen und so, aber darum geht es ja letztlich.
Aber es wird schon sehr häufig genannt.
Ja, na klar. Also in der Aufklärung dann, wenn die Frau sagt, ja. oh, können wir nicht noch 2 Tage warten? Okay, dann unterschreiben Sie hier bitte, dass Ihr Kind vielleicht stirbt und dass Sie das auf Ihre Kappe nehmen und so. Ja, das sind dann wieder so haftpflichtrechtliche Thematiken. Ja. Genau, aber das nochmal sozusagen, ne? Und also dieses Watchful Waiting, so nennt man ja auch sozusagen so diese Herangehensweise, also dass man es unter guter Beobachtung, dass man da sozusagen wartet und beobachtet und guckt und den richtigen Moment erwischt, Kindsbewegungen zum Beispiel auszuwerten, eine wirklich qualifizierte Weise mit so Kickcharts und so. Das ist einfach auch immer eine gute Möglichkeit, weil die Kinder sich alle ein bisschen weniger bewegen oder viele, wenn der Termin überschritten ist. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass weniger Fruchtwasser da ist. Auch das ist in einem gewissen Rahmen ja auch normal. Aber das ist so eine wirkliche Qualitätsveränderung. Also, dass man irgendwie das Gefühl hat, das Kind bewegt sich deutlich weniger oder es reagiert nicht mehr auf typische Reize. Keine Ahnung, immer wenn ich mittags was gegessen habe, hat das Baby sich danach bewegt. Wenn das irgendwie seit 3 Tagen nicht so ist und ihr spürbar einen Unterschied merkt, dann ist das eben auch so ein Softmarker, den man sich dann nochmal in der nächsten Kontrolle gut angucken
muss. Und das ist auch eher dann so, auch dieses Gefühl, was man nicht durch Studien und sozusagen Evidenzen, ne, wenn ihr irgendein Gefühl, also das Gefühl, ich bin immer, da sind wir Hebammen und auch Ärzte, man kontrolliert lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Also kommt euch irgendwas komisch vor, sei es wie Karin es so schön gerade geschrieben hat mit den Kindsbewegungen, dass irgendwas anders als sonst, dann zur Kontrolle gehen und nicht erst bis morgen warten, sondern einfach da gucken. Dafür ist es ja auch gut, dass wir noch ganz gut versorgt sind, dass man dann einfach 24 Stunden in den Geburtskliniken auch sein kann. Und das muss man auch gar nicht groß beschreiben. Da sind alle froh, wenn man lieber sagt, so irgendwie ist das anders so einmal zu viel, weil das ist einfach wichtig.
Und es gibt in Deutschland ja auch die Hebammenprofessorin Christiane Schwarz, die hat zu diesem Thema auch ganz viel geforscht. Also da könnt ihr auch deutschsprachige Literatur, also auch die Kolleginnen, die uns zuhören, die kennen sie natürlich alle, die hat zu diesem Thema auch viel geforscht. Das ist ganz spannend.
Wir haben noch eine Rubrik heute, Karin.
Was ich gerne früher gewusst hätte.
Ich bin hier immer der Nerdy hier. Ne? Hier immer.
Sehr gut.
Ja, wenn wir das schon. Das hätten, glaube ich, gerne viele früher gewusst. Und das ist auch immer so. Es ist für uns jetzt vielleicht beide und auch für Hebammen, die zuhören, so. Aber ich glaube einfach, dieses so, ja, dann leiten wir dann einfach ein. Das ist einfach nicht mal, wir leiten jetzt einfach ein, sondern eine Einleitung müsst ihr euch, das habe ich vorhin kurz einmal erwähnt, müsst ihr euch immer vorstellen. Deshalb haben wir auch gerade gesagt, dass man am 10. Tag dann reagiert, weil vielleicht dauert es einfach 3 Tage, gerade wenn deine Zervix, dein Gebärmutter halt noch sehr unreif ist, weil dann werden wahrscheinlich auch verschiedene Sachen gebraucht werden, die wir jetzt nochmal kurz einmal zusammenfassen, um dein Baby mit auf die Welt zu bringen, dass man halt unterschiedliche Einleitungsmethoden auch benutzt. Und das variiert total stark und wie du weißt, dauert einfach auch manchmal ein paar Tage. Und das heißt nicht, wenn wir montags einleiten, dann kann es durchaus einfach ganz gut sein, dass auch erst Mittwoch dein Baby geboren wird.
Ja, genau, weil diese Prozesse sich halt nicht sozusagen anknipsen lassen, einfach so, ne? Sondern diese im Verborgenen wirkende Hormonkaskade, dass die Prostaglandine mit ihren Rezeptoren und so, das ist alles sozusagen erstmal vorhanden sein muss, bevor es sich dann auswirkt auf effektive Wehen, die nicht nur wehtun, sondern die auch was machen am Gebärmutterhals.
Dass ihr unter der Geburt steht und das wirklich einfach so, um dahin zu kommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man wirklich ganz gut überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Geburt einzuleiten und dass man das nicht mal einfach so macht, weil wir jetzt gerade Lust haben oder nicht mehr können oder die Rückenschmerzen so stark sind, sondern dann, die werden dann auch nicht weniger, weil ihr dann 4 Tage vielleicht in einer frustranen Einleitung seid. Das bringt euch auch nicht weiter nach vorne. Und ich glaube, das ist auch nochmal für uns ganz wichtig, euch zu sagen, dass es nicht mal eben so geht. Ne? Also eben so kann man nur ein Kind bekommen, indem man den Bauch öffnet und ein ja, ist ja so, wenn man das jetzt mal so ganz krass sagt. Und Kaiserschnitt macht, ne? Ja. Aber eine Einleitung.
Ja, man versucht ja, die Vorgänge des Körpers zu imitieren. Und der Körper ist ja so schlau und auch so kompliziert, dass man das eben nicht mal eben mit einem Medikament imitieren kann, ne? Diese körpereigenen Vorgänge, die da ablaufen. Und man möchte, das ist vielleicht auch wichtig, ja eben eure körpereigene Hormonkaskade anstupsen. Also bei einer Geburtseinleitung habt ihr ja dann nicht, man gibt euch eine Pille und dann habt ihr künstliche Wehen von A bis Z, sondern man möchte eure körpereigenen Wehen anstupsen. Und das ist sozusagen der Clou dabei und das ist eben der Grund, warum das ein bisschen dauert und warum man sich zum Beispiel auch mit der Dosisfindung da ja herantasten muss. Also ein Grund ist ja zum Beispiel, für das lange Dauern einer Geburtseinleitung oder es kann lange dauern, weil man erstmal ganz vorsichtig mit einer Dosis anfängt, um jetzt dann gleich zu beschreiben, welche Möglichkeiten einer medikamentösen Geburtseinleitung euch in der Klinik begegnen werden.
Also wie gesagt, es gibt eine ganz ausführliche Folge dazu, aber ich glaube, wir sollten einfach nochmal unterscheiden, ob wir in die mechanische oder in die,
Nicht medikamentösen, das sind die mechanischen und die medikamentösen, das sind die Mit Medikamenten.
Wow, haben wir das gut erklärt.
Genau, und die Nicht-Medikamentösen, die brauchen eher noch ein bisschen Zeit. Meiner Erfahrung nach würde man die eher bei so weichen Faktoren benutzen, im Sinne von, ne, so Gestationsdiabetes, ja, dann können wir mal so langsam anfangen, aber dem Kind geht's gut und es ist irgendwie easy peasy. Und mechanische Geburtseinleitung, was fällt uns da ein? IPO-Lösung ist ja zum Beispiel eine. Die kann man auch im heimischen Setting machen, ohne Klinik und so. Geht aber nur, wenn der Gebärmutterhals eben so weich ist und der Muttermund schon ein bisschen geöffnet ist und dass man mit dem Finger eben durch den Muttermund hindurchkommt.
Also die Fruchtblase ist halt am Gebärmutterhals einfach so, kann man sagen, verklebt.
Genau, so fest. Im Inneren, so wie so ein Ei auf dem Eierbecher sozusagen. Ja. Von innen liegt da die Fruchtblase da so drauf gehaftet.
Und dann geht man ganz vorsichtig mit seinem, sollte man vorsichtig mit dem Finger natürlich immer in Kommunikation mit der Frau rein und geht halt mit dem Finger einmal so wirklich drumherum, dass man das halt so wie zu sagen löst. Und das ist ja eine mechanische Sache. Und man kann so ungefähr sagen, so in den nächsten 48 Stunden geht sozusagen dann oft, wenn man das macht. Also eigentlich ist es sehr, sehr selten, dass man das häufiger wiederholt. Es gibt Leute, die das sehr, ich guck dich gerade so an mit deinen Augen, ordentlich im Sinne, dass man so, man sollte es dann schon, ist auch mal schwierig mit dem Finger, ne, wenn man nur einmal rumgeht, so, das ist halt auch für die Frau kann unangenehm sein, wenn man da wirklich sehr in der Kommunikation ist, dass man einfach sagt, man macht erst so die erste Hälfte und dann die andere Seite so, aber das ist einfach schon so, dass in den nächsten 48 Stunden, das kann dann auch einfach zur minimalen Blutung, weil man ist ja am Muttermund, der ist aufgeweicht, da sind kleine Gefäße, da kann einfach auch mal ein bisschen bluten, was normal ist.
Als würde man zu doll in der Nase popeln, das ist immer so der Vergleich, da ist auch so eine zarte Haut und da kann man eine leichte Schmierblutung dann mal auslösen. So
genau, aber es ist sehr effektiv und es ist auch erstmal die erste Wahl, wenn man sozusagen in den Muttermund sozusagen, der gereift ist und man da reinkommt, ist eine IPO-Lösung einfach eine super gute Option.
Ja, und ich will es nicht überstrapazieren, auch das ist evidence-based. Ne, also eine IPO-Lösung steht sogar in Leitlinien zur Einleitung mittlerweile. Er sollte einer Frau im Termin angeboten werden, wenn das technisch möglich ist. Und wie Sissi schon sagt, für diejenigen von euch, die immer noch keine richtige Vorstellung davon haben, man macht das wirklich ganz vorsichtig und ganz langsam. Und weil es genauso ist, wie du sagst, nämlich wenn man eine IPO-Lösung macht, sollte man sie auch richtig machen, damit man nicht irgendwo rumpoolt, sage ich mal, sondern auch wirklich achtsam und sanft dafür sorgt, dass man einmal ringsrum wirklich den Eipol, also die Fruchtblase vom Inneren des Muttermundes, ohne die Fruchtblase zu verletzen, natürlich, da passiert überhaupt nichts, vorsichtig diesen Kleber, das Fibronektin hat ja auch einen Namen, da irgendwie ablöst und mein Bauch knurrt hier schon wieder, hört man das eigentlich über das Mikro? Genau, also das ist eine IPO-Lösung und das ist wichtig, dass man in Kommunikation mit der Frau, wie sie das eben erklärt hat, das wirklich langsam, aber dann einmal richtig macht.
Genau.
Und das ist meistens, wenn man das mit einer einleitenden Entspannung oder dem Pokern schwer und mit dem Einverständnis und jetzt noch eine kleine Pause und jetzt gehe ich nochmal auf der anderen Seite einmal rum, kann man das wirklich gut aushalten. Also eine IPO-Lösung tut in erster Linie dann weh, wenn man roh und unachtsam und die Frau nicht gut vorbereitet ist und irgendwie sagt, wir machen das jetzt mal, weil sie hier zu vielleicht gerade auf dem Günststuhl sind. Also
wird
sie
überrascht,
ne? Es gibt immer noch Frauen, die mir dann sagen, ja, und dann hat er gesagt, oh ja, ich mache da mal eine Eipol-Lösung. Und weder vorher noch währenddessen war den Frauen klar, was machen die dann da irgendwie? Und plötzlich tat es irgendwie aua weh am Muttermund oder so, ne? Also das darf man natürlich nicht machen. Also aus verschiedenen Gründen darf man das natürlich nicht machen. Aber eine Eipol-Lösung, das wollte ich damit eigentlich sagen, richtig gemacht und mit Consent gemacht, so wie sich das gehört, sollte eigentlich auch nicht wehtun. Und wenn das wehtut, dann hört man eben wieder auf und macht keine Eipol-Lösung.
Genau, und manchmal geht es auch einfach nicht. Ne? Ja. Es müssen halt schon die...
Na klar.
Es müssen halt einfach die Sachen vorgegeben sein. Wenn das nicht ist, kommen wir dann eher zu den anderen Sachen, die wir jetzt, also bei dem Mechanischen bleiben wir es, damit wir es auch ordentlich zuerst machen. Es gibt halt auch, dass man den Muttermund versucht, um da reinzukommen, dass man den dilatiert. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Es gibt sozusagen in der Klinik, wo ich arbeite, Gott, jetzt habe ich Wortfindungsstörung.
Dilapam,
ja, genau. Müsst ihr euch vorstellen, das ist so, wird halt eingeführt wie so ein Tampon, ne? Und der quillt dann halt so auf. Man fängt an mit einem oder also mit zweien und dann steigert man das. Was an der Sache halt ganz gut ist, dadurch, dass es kein Medikament ist, sondern dass man das dilatiert, so nennt man das, dieses Aufdehnen des Muttermundes, ist natürlich, dass man nach Hause gehen kann. Ne? Man muss halt nicht da stationär bleiben.
Genau, das ist.
Das finde ich ein
ja, wichtig, total.
Genau.
Also, nur das, also wie Sissi gesagt hat, wie so ein also schlanker Tampon.
Ja.
Aber ein bisschen länger, so.
Ja.
Und der ist halt im Urzustand sozusagen eben noch nicht aufgequollen. Und wenn er dann da liegt, dann nutzt er die Feuchtigkeit sozusagen von eurem Inneren. Und dann quillt er langsam auf und dehnt sich langsam. Ja. Und das ist dann eben so die Idee.
Und dann wird es wieder gezogen und dann wird es.
Oder fällt raus.
Oder auch. Fällt auch raus.
Ja.
Und dann wird es nochmal erhöht. Und dann wäre, wenn das dann sozusagen wirkt, dieses Aufdehnen und so, dann wäre der zweite Schritt, wo man auch gucken kann, wenn das dann gereift ist und so, dass man auch eine Eipol-Lösung machen könnte, bevor man dann, aber ihr seht, ne, das sind auch einfach, da vergehen dann halt auch einfach Tage. Und deshalb wird halt meistens sozusagen dann schon so am 10. Tag,
ja.
7., 10. Tag, das sind immer so diese, sowas gestartet.
Genau. Und die ganzen mechanischen Sachen nutzen alle das gleiche Prinzip, nämlich die Druckrezeptoren, die am Muttermund irgendwie sind und die dann für die Prostaglandinsynthese verantwortlich sind. Ferguson-Reflex nennt man das auch. Und das sind halt all diese mechanischen Faktoren, eben wie gesagt, von der Eipol-Lösung bis zu den Dilapan. Dann gibt es ja irgendwie... Oder noch was anderes. Wie heißt denn das? Dieser Ballonkatheter.
Ballonkatheter, ja, keine Ahnung,
wie das ist. Auch,
ist das gleiche Prinzip.
Bei euch in der Klinik, ne?
Haben wir, glaube ich, auch. Aber ich habe, also es ist ja immer so die Frage, wie gesagt, ich habe einfach gesagt, ich habe sehr wenig mit Einleitung zu tun. Mhm. Ich arbeite nicht im täglichen Klinikalltag, wo das einfach gang und gäbe ist. Aber wenn ich jetzt sozusagen, hatte ich eher immer mit Dilapan zu tun. Ja. Aber es gibt natürlich auch den Ballonkatheter, der ja eigentlich das gleiche Prinzip macht.
Ja, und da ist es dann auch so, ne, wenn ihr dann in der Klinik irgendwie ankommt, ihr wisst ja gar nicht, was die da haben und was sie machen. Also ich würde sagen, die mechanischen, die Lapan und Ballonkatheter, also Produkte, die es also für ein Krankenhaus dafür gibt, die sind jetzt nicht so besonders verbreitet. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Also bestimmt regional mal wieder verschieden.
Bei uns laufen Studien zu Dilapam, deshalb wird Dilapam halt sehr stark verwendet. Da hat ein, ich weiß nicht, ob es ein Arzt oder eine Ärztin ist, die einfach auch da Studien zu laufen haben und deshalb ist es so. Und damit haben die auch sehr gute Erfolge. Mhm. So. Also es ist auch einfach, und wie gesagt, es ist ja erstmal einfach eine mechanische Sache.
Ja,
ist,
nicht medikamentös, ist einfach viel besser, weil
es
einfach mit eurem körpereigenen Reflex dann arbeitet.
Ja, und dann können wir ja nochmal sozusagen zu den medikamentösen Sachen kommen. Da gibt es natürlich, wenn da jetzt einfach ein Dilapam muss man natürlich auch einlegen können und wenn da einfach noch alles fest und gar nicht irgendwie, ne, dann brauchen wir natürlich, was wir brauchen, ist Prostaglandin, ne, um das einfach weich zu machen, dass es reift und so weiter, weil auch die mechanischen Sachen können ja nur eingeführt werden, man kann ja da keine Verletzungen hinzufügen. Ne? Und das ist einfach dann, wenn man das alles nicht gegeben ist, muss man natürlich auf die medikamentösen Sachen zurückgreifen, auf das künstliche Prostaglandin, nicht das von eurem Körper ausgeschüttet wird. Und da gibt es unterschiedliche Darreichungsformen. Ganz groß war ja immer das Thema Zytotec, ne? Das hatten
wir. Da kriegt ihr wahrscheinlich immer noch irgendwelche Anwaltswerbungen in euren Insta-Feed gespült. Das schicken mir Frauen immer noch.
Echt?
Haben Sie Zytotec zur Geburtseinleitung bekommen? Wollen Sie Ihre Klinik nicht irgendwie verklagen? Ja, total schlimm. Also als sei das illegal gewesen damals. Und es wurde ja auch irgendwie unterschiedlich geframed. Also Zytotec ist in Deutschland nicht mehr erhältlich, aber nicht, weil es Off-Label verboten verwendet wurde. Off-Label wird irgendwie jeden Tag in der Geburtshilfe mit verschiedenen Sachen in der Kinderheilkunde rauf und runter gibt es in der Medizin, wo wären wir ohne Off-Label?
Ja. So, und das hört sich immer ganz
viel, hört sich immer an. Total, ja, es hört sich wirklich illegal und verboten an, als würde man irgendwie sich per se, zum Glück hatten wir Zytotec, hey, und leider für die medikamentöse Begleitung einer Fehlgeburt haben wir es eben nicht mehr. Und es gibt bisher immer noch irgendwie keinen Ersatz. Man muss es wie immer nur eben richtig anwenden. Und Zytotec ist einfach häufig überdosiert worden. Lange Rede. Es gibt jetzt ein anderes Medikament. Zytotec gibt es eben nicht mehr. Seit 2021 ist es weg. Und es gibt ein anderes Medikament, was den identischen Wirkstoff enthält, aber in einer niedrigeren Dosierung. Und das heißt Angusta. Mhm.
Und das ist natürlich auch mal eine preisliche Frage geworden. Ne? Angusta
genau, ist jetzt 80-fache.
Ist jetzt richtig dosiert.
80-fache.
80-fache, richtig dosiert. Und Zytotec war natürlich nicht so. Es musste dann halt auch zugeschnitten werden, dass man die richtige Dosierung, also die Tabletten geteilt werden. Hat aber einen Centbetrag. Mhm. Und jetzt hat man halt dieses neue Medikament, was alles ordentlich ist und so, aber kostet einfach auch ein Schweinegeld. Ist natürlich auch eine Sache, die Kliniken, die.
Genau, also es gab zumindest zu Beginn, müssten wir mal wieder auf Insta eine Umfrage machen unter den vielen Hebammen, die uns folgen, verwendet ihr Angusta in eurer Klinik? Weil am Anfang haben mir viele Kolleginnen geschrieben, dass sie gesagt haben, unser Chef sagt, das ist zu teuer. So, dann haben wir jetzt eben keine oralen Prostaglandine mehr, sondern nur noch die lokal anzuwenden. Der Vorteil, und das ist eben ganz klar, also ne, man braucht Prostaglandine für eine medikamentöse Geburtseinleitung, bis auf wenige Ausnahmen. So, und die kann man unterschiedlich anwenden. Und die orale Anwendung, also die als Tablette runterzuschlucken, ist für die Frauen einfach sehr angenehm. Die Alternative, die vaginalen Prostaglandine, die als Gel oder als so Vaginalinsert, die dann sozusagen so dosiert, das dann langsam irgendwie abgeben, Die erfordern halt viele vaginale Untersuchungen. Man muss erstmal liegen, damit das nicht gleich wieder rausläuft. Man muss tausendmal irgendwie CDG schreiben. Es ist auch die Dosierung gar nicht so einfach, weil was einmal drin ist, ist drin. Mhm. So. Und beim Angusta, also beim oralen Prostaglandin, kann man sich an die Dosierung so ein bisschen langsamer herantasten.
Und ja, man merkt einfach auch so, ne, langsam rantasten und dann auch so wirkt das schon gleich. Und
genau,
und
dann geht die Frau spazieren. Ne, also ne, die kriegt das unter Aufsicht im Kreißsaal, damit man auch irgendwie sieht, die hat das auch wirklich genommen, kriegt vorher CDG geschrieben. Ne, und dann kann man aber sagen, so, und jetzt können Sie spazieren gehen oder können mit ihr mal einen Kaffee trinken oder was auch immer. Und man kann sozusagen so ein bisschen organischer auf diese Wirkung warten. Man liegt da nicht so im Kreißsaal am CDG und fragt sich jetzt eine Stunde lang, wie man da liegen muss. Spüre ich jetzt schon was? Oder ist das noch die unangenehme Nachwirkung von der vaginalen Untersuchung da an meinem Muttermund oder sowas? Ne? Also es ist einfach für die Frauen von der Anwendung her viel angenehmer und es hat weniger Nebenwirkungen. Es ist sozusagen beides ja Prostaglandin. Und die Idee, oh, jetzt ist endlich Zytotec weg, jetzt ist die Einleitung ja nicht mehr nebenwirkungsbehaftet, ist ja Quatsch. Mhm. Also die vaginalen Prostaglandine haben ein viel höheres Nebenwirkungsprofil als das oral eingenommene. Deshalb ist Angusta eigentlich immer das Mittel der Wahl. So, aber es mag verschiedene Gründe geben in eurer Klinik, in eurer individuellen Situation, warum die einen oder die anderen Methoden bei euch speziell jetzt empfohlen werden. Ne, also da sind wir ja jetzt nicht diejenigen, die irgendwie von außen beurteilen können, was in einem Einzelfall.
Und jede Klinik hat ja auch unterschiedliche Standards. Es wird anders, ne? Je nachdem, wie der Chefärztin oder Chefarzt da arbeitet. Das ist immer unterschiedlich und man kann sich die Sachen ja dann auch einfach erklären lassen und dann einfach auch nachfragen. Also das zu den Prostaglandinen, ich denke mal, das reicht, ne?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win. And also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Dann ist natürlich auch noch was, auch was nicht nur zur Einleitung auch gemacht hat, was man auch oft unter der Geburt hat, ist der Wehentropf mit Oxytocin. Das ist auch eine Einleitungsmethode, die man nutzen kann, aber da müssen bestimmte Voraussetzungen einfach erfüllt werden. Und da kommt es zum Beispiel, man kann ja zum Beispiel auf eine Cervix, was wir jetzt schon so oft erwähnt haben, die einfach unreif ist, hart und nicht geöffnet, kann man keinen Oxytocin-Tropf drauflegen. Also das wird ja dann über eine Infusion, ihr kriegt dann einen Zugang gelegt und dann kriegt ihr eine Infusion, da werden in den meisten Fällen 6 internationale Einheiten, also eine kleine Menge auf einen 500 Milliliter Tropf gelegt, dass man langsam anfängt, sozusagen den Körper durch die Vene diesen Wehentropf zuzufügen. Und wenn aber ihr einen unreifen Befund habt, da jetzt Oxytocin und dann ballert immer, dann werden Venen und das Kind donnert sozusagen gegen euren geschlossenen, unreifen Mutterwirt, dann kommt man da nicht weiter, sondern ein Oxytocin-Tropf, den kann man nur anwenden, wenn der Muttermund einfach schon reif ist, wenn er am bestenfalls einfach geöffnet ist, der Gebärmutterhals verstrichen. Das macht man ganz oft bei Frauen, die einfach schon wirklich, also die letzte,
ich hatte Gebärne häufig, ne?
Genau, ich hatte, kann ich ja mal eine kleine Geschichte erzählen, was ich letztes Jahr hatte. Ich hatte eine Drittgebärne, die mit mir ihr Baby wiederbekommen wollte, die sehr weg von diesem Krankenhaus gezogen ist. Und sie hat jedes Mal, ihre Geburten verliefen jedes Mal richtig, richtig gut. Aber sie konnte sich einfach nicht vorstellen, dass das Baby vielleicht im besten Fall, auch, also im schlimmsten Fall auch zu Hause kommt. Es war für sie unvorstellbar. Und dadurch, dass sie auch weiter weggezogen, aber die Geburt mit mir machen wollte, es war wirklich einfach schrecklich, weil sie hatte wirklich eine Muttermundsöffnung von 3 Zentimetern. Dann hatte sie Wehen, dann sind die wieder weg. Und dann waren wir im Krankenhaus, weil sie dachte, es geht los. Und der Muttermund war einfach wirklich, Karin, das hatte ich noch nie in meinem Leben, 6 bis 7 Zentimeter offen. Es war alles weg. Und ich habe gesagt, wir können ja nichts machen. Und da, und um diesen Weg wieder wegzufahren, also wirklich 45 Minuten durch Berlin und dann sind wir im Feierabendsverkehr, das hätten wir ja nie geschafft.
Na klar nicht.
Und die haben wirklich auch so ein bisschen außerhalb dann gewohnt und so. Und da haben wir uns dann wirklich auch entschlossen. Ich habe ihr wirklich minimal, und ich habe ihr einen Zugang gelegt, habe ihr einen Wehentropf angemacht und habe eine halbe Stunde diesen Anstupser oder lass es 45 Minuten gegeben sein. Und dann hat ihr Kind geboren. Also ne, das war einfach, klar, es war eine Einleitung in diesem Sinne, aber es wäre einfach, sonst wäre dieses Kind, ja. Und es war wirklich so viel Druck in ihrem Kopf, weil sie sich das einfach nicht vorstellen konnte. Also ich hatte kein Problem. Ich habe gesagt, ich habe immer meinen Koffer dabei. Aber die war einfach so weit geöffnet. Ich habe gesagt, also eigentlich kann das Kind jetzt sofort gleich kommen. Also wenn der Muttermund dann einfach schon 2, 3 Zentimeter, dann ist das einfach auch eine gute Option, dass man so einen kleinen Anstups gibt. Und man kann, das Schöne ist ja auch beim Wehentropf, man kann den ja wieder an. Oft hilft so dieser, wie ich das bei dieser Geburt gemacht habe, ich habe dann 45 Minuten diesen Tropf gemacht, dann habe ich den ausgestellt und dann ist sie in ihre regelmäßige Wehentätigkeit und ich glaube 1,5 Stunden später war das Baby dann da oder noch nicht mal.
Das ist ja auch diese typische Kaskade, von der wir ja vorhin auch gesprochen haben, wenn die einmal auf geraden Schienen unterwegs ist, so, dann weiß der Körper ja meistens, was er zu tun hat. Und das ist eben auch genau der Punkt. Also das sind ja die beiden Hormonphasen der Geburt. Zuerst kommt halt die Prostaglandinphase und die braucht man halt. Und wenn das Prostaglandin meinem Muttermund von 6 bis 7 Zentimetern ganz offenkundig gewirkt hat, sonst wäre die Frau da ja nicht hingekommen, dann beginnt ja erst die Oxytocinphase. Also die Oxytocinphase ist eben die zweite Phase der Geburt und ist eigentlich das zweite große Gebärhormon.
Ja.
Genau, das sind die Medikamente, die man so benutzen kann.
Hört sich doch ganz easy an, ne?
Hört sich ganz easy an, genau. Und der Grund, warum, das ist ja häufig auch eine Frage, die man so tun Geburten, die eingeleitet werden, mehr weh als nicht eingeleitete Geburten. Und das kann man so natürlich nicht pauschal sagen. Rein statistisch ist es so, dass Frauen nach eingeleiteten Geburten mehr oder früher auch Schmerzmittel brauchen. Und das liegt einfach daran, dass eben ja der Körper nicht ein einzelnes singuläres Hormon mittlerweile also auf einmal ausschüttet, nämlich das Prostaglandin oder das Oxytocin, sondern dass mit dem verbunden sind bei einem von allein in Gang kommenden Geburtsbeginn, dass der Körper ja auch gleichzeitig Endorphine ausschüttet. Und die haben eben verschiedene Wirkungen, unter anderem die, dass die einen gelassen machen und let go bereit und dass sie einfach auch schmerzlindernd wirken. Und dieser Cocktail von venauslösenden Hormonen auf der einen Seite und geburtsvorbereitenden auf der mentalen, aber auch auf der physischen Ebene, Hormone, Endorphine, dass dieser Cocktail eben nicht zu imitieren ist. Und bei einer eingeleiteten Geburt gibt man eben die venauslösenden Hormone. Und die Endorphine, die produziert der Körper ja auch selber, aber die müssen erstmal so ein bisschen hinterherkommen. Mhm. Und sie haben so ein bisschen Zeitversatz. Und bevor die Frau dann sozusagen erst richtig in die Geburt ist und gekommen ist und sich auch sozusagen in diesen Mental State da hineinbegeben hat, der wirklich so eine ganz abgefahrene Sache ist, oder? Also dieser Zustand, dieser emotional-psychische, mentale Zustand, unter dem man ist, unter der Geburt, das kann man ja auch immer gar nicht erklären und begreifen. Ihr rutscht ja nicht sozusagen so, wie ihr jetzt uns hier zuhört mit irgendwelchen intellektuellen Inputs von irgendwelchen Studien und irgendwelchen Hormonkaskaden, sondern ihr seid ja vollkommen auf einem anderen Planeten unter der Geburt. Ihr seid ja emotionally wirklich vollkommen woanders. Und das ist ja auch wirklich eine psychedelische Erfahrung, so eine Geburt. Das kann man ja alles immer vorher gar nicht so erahnen. Und all das hat ja auch sein Gutes, nämlich diesen Aspekt. Und das ist der Grund, warum geburtseingeleitete Geburten eben häufig ein bisschen mehr Schmerzlinderung haben. Weil die Frauen, bis sie an diesen Punkt kommen, dass sie sagen, oh, okay, alles heavy, aber dann mache ich das halt und dann halte ich das irgendwie aus oder so, dass die Schmerzschwelle eben sozusagen mitsinkt. Ja, das dauert eben ein bisschen und deshalb brauchen Frauen manchmal da ein bisschen mehr Medikamente, aber ist ja auch okay, die gibt es ja, ja. Könnt ihr ja haben.
Ja, so, wie war die Folge für dich, Karin?
Ich habe ja immer am Ende so das Gefühl, so, wir haben bestimmt irgendwas Wichtiges vergessen.
Nein.
Haben wir bestimmt auch, also im Sinne von, das ne, auserzählt, dann, ja, naja.
Es ist ja nie auserzählt.
Es ist nie auserzählt, aber dann kommen wieder die Nachrichten, was wir dann irgendwie alles nicht erzählt haben und welchen Aspekt wir dann irgendwie nicht beleuchtet haben. Ich fand ja, ich habe neulich eine Nachricht gekriegt von einer Frau, die fand dann irgendwie, dass ihr redet immer so von Evidenz und dann erzählt ihr aber gleichzeitig auch eure persönliche Meinung. Und irgendwie dachte, ja, natürlich, das zeichnet diesen Podcast aus, dass hier zwei Hebammen sitzen, die natürlich eine persönliche Meinung haben. Und eine persönliche Meinung, bloß weil ich irgendwie im wissenschaftlichen Arbeiten den evidenzbasierten Ansatz mit berücksichtige. Also ich.
Was ist das dann für eine also ich
meine, darüber können wir auch nochmal reden, ne? Ja. Was ist überhaupt Evidenz und was ist daran auch nicht, was ich finde, sondern was in der wissenschaftlichen Diskurs die Kontrapunkte für evidence-based irgendwie sind, gibt es ja natürlich auch. Aber ja, das hat ihr, also ne, wir würden, also speziell ich übrigens, bin immer so ein bisschen flapsig. Und das sei ja dann meine persönliche Meinung, die ich hier zur Kontur. Und was das denn bitte mit evidence-based zu tun hätte. Also,
gut, also das finde ich jetzt, also ich fand, das fand ich jetzt ja ganz viel Abschied, ich schieße also, jetzt nicht so.
Nein, ach, so, das ist ja immer, also ne, wir kriegen ja ganz viele Nachrichten und manchmal lese ich auch gar nicht alle, einfach weil ich das gar nicht schaffe, bei meinen Direct Messages da irgendwie hinterherzukommen.
Ich finde, das war ein guter Überblick und das Wichtigste ist halt einfach wirklich, dass ihr da in die euch gut aufklären lasst, ne, und dass ihr diese Entscheidung nicht einfach mal so trifft. Und wie gesagt, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, nur weil es jetzt irgendwie gerade anstrengend ist. Wir wissen und wir fühlen es sehr. Die letzten Wochen sind einfach sehr anstrengend und da kommen einfach noch mehr Zimperlein einfach hinzu. Und also gerade auch im Sommer, wenn es dann 40 Grad sind und so. Ne? Aber wir wünschen euch jetzt erstmal, gerade wenn ihr euch für eine Einleitung, die aus unterschiedlichen Gründen entschieden habt oder es sein muss, dass ihr einfach da jetzt gut aufgeklärt, einfach auch ein bisschen was wisst und es auch versteht, wie dieser Zusammenhang ist zwischen mechanisch und medikamentös, also wie das einfach auch zusammengesetzt und dass man manchmal beide Sachen benutzt. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig und ich glaube, das ist ganz gut rübergekommen und deshalb, ich fand das schön und ich freue mich, dass wir hier sitzen und es ist immer ein Vergnügen mit dir und
Genau, und wenn ihr unsere Meinung hier und da, also ich meine, das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Punkt, also du kriegst ja auch solche Nachrichten und manchmal habe ich so das Gefühl, wir haben natürlich ganz viele Lovers und kaum Haters, aber so ein paar Haters sind einfach immer dabei und wo ich mich dann immer frage, ja, aber warum, also die hören sich das dann an, um sich aufzuregen.
I don't know.
Und so und naja, also es ist ja immer so irgendwie, sei doch Teflon und lass das an dir. Ich bin halt ein Mensch und natürlich, ich kann da gut mit umgehen. Das ist überhaupt nicht was mich.
Aber das lässt einen nicht los.
Das lässt mich los. Ich frage mich dann immer nur so, warum Menschen
das tun.
Also, na klar, ich meine, wir sagen ja auch, schickt uns gerne Feedback. Und wenn man dann irgendwie sowas sagt, dann heißt, ja, wir wollt aber nur tolles Feedback hören und sowas.
Nein.
Könnt ihr dann irgendwie wohl nicht irgendwie verknusen oder macht euch jetzt darüber lustig oder irgendwie sowas. Ich finde nur, also das ist für mich so ein Grundverständnis. Also zu verstehen, dass evidence-based und persönliche Meinung sich überhaupt nicht ausschließen. Also ihr hört, die meisten von euch hören den Podcast, weil wir eine Meinung vertreten. Und die ist immer auch nicht stromlinienförmig. Und manchmal sind wir uns auch uneins und Sissy macht andere Sachen als ich oder entscheidet andere Sachen als ich und so. Und das ist doch aber genau das Spannende. Ich verstehe dann immer nicht, warum man genau diese Qualität eines Formats, warum man da irgendwie, also dann lasst es doch bleiben, dann hört er halt nicht zu. So genau das Gleiche wieder mit irgendwelchen Werbungen, die euch nicht passen. Ja, für, also wer soll die Produktion und die Redaktion und die Studiomiete, wer soll denn das bitte bezahlen? Ich frage mich manchmal einfach, so, ja.
Finde ich gut, dass du das mal gesagt hast. Also, ja, ist klar.
Na, wie gesagt, 99% Love ist da draußen. Ja. An euch gehen alle.
Aber das, das ist klar, dass wir damit umgehen können, aber dass man da auch manchmal dann einfach denkt, so, ja, ist auch mal die Frage, der Ton macht die Musik. Und das ist ja ein generelles Problem, was wir haben. Ich meine, ich bin ja gerade viel aktiver als du auf Instagram, wo ich auch manchmal denke so.
Ja, aus diesen Gründen bin ich nicht so aktiv auf Instagram, weil ich mir das nicht geben kann. Wirklich nicht.
Das genau, ist einfach, und das macht mich dann manchmal
Zeitverschwendung.
Macht mich einfach traurig, wenn man so viel, also mit so viel Liebe auch Content produziert und so viel zeigt. Und wenn man dann einfach da immer so einen auf den Latz gekürzt, ich meine, das kann man auch irgendwie anders sagen. Das ist dann immer ein bisschen schade. Aber ich finde, wir sollten mit einem Positiven hier rausgehen. Also vielen Dank, dass ihr bis hier zugehört habt. Wir freuen uns auf nächste Woche, wo unsere Schwangerschaft dann einfach, wo wir dann einfach auch zur Geburt kommen. Und ja, wünschen euch eine gute Woche und danke fürs Zuhören und auch danke für euer Feedback und für konstruktive Kritik. Die nehmen wir natürlich immer gerne an.
Genau. Habt eine ganz schöne Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder im Hebammensalon. Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Der Hebammsalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissy Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt: Bettina Besken. Vermarktung: Theresa Sawatzki.